So, hallo erst einmal. Ja, ich hoffe, die Aufnahme klappt bei mir jetzt so langsam mal. Ich muss nämlich zugeben, ich mache das jetzt hier sowas zum allerersten Mal. Bin podcastmäßig komplett jungfräulich. Ja, es ist einfach unfassbar befremdlich, jetzt einerseits sich selber reden zu hören und andererseits merke ich auch, wie schwer es einem fällt, einfach so mit sich selber zu reden und dabei ja zu versuchen, dass es einigermaßen strukturell irgendwie Sinn ergibt, ohne dass man sich komplett verhäspelt, was mir echt leichter passiert, als man glauben könnte. Ja, ich dachte jetzt, ich mache mal beim Rückblick mit, zu dem der Michael aufgerufen hatte, habe ich jetzt auch mal auf dem Discord gesehen. Ich hatte es tatsächlich schon letztes Jahr vorgehabt. Ich weiß gar nicht mehr, woran es gescheitert ist. Ich glaube, ich hatte da kein brauchbares Mikrofon zur Hand oder was auch immer. Jedenfalls habe ich es einfach schnell vergessen, aber jetzt, solange die Lust besteht, dachte ich mir, ich zieh's mal einfach durch. Ja, kurz zu mir, vielleicht kennt man mich vom Discord des Kompendiums. Ich bin der Kaidan, bin nicht so wirklich aktiv, wie man weiß, aber dafür vielleicht umso mehr auf anderen Discord-Servern. Ansonsten bin ich auch auf Letterboxd vertreten, wo ich viel häufig, ja, was heißt viel häufiger, aber definitiv häufig bin und auch was zu Filmen schreibe, wenn mal Zeit da ist, was in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr so der Fall war. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, wenn ich mal jetzt die Liste aufrufe, die Michael da gepostet hat, mit den Begriffen, an denen man sich entlanghangeln könnte, ja, ich sehe ich auf jeden Fall, dass meine Redezeit etwas ungleich verteilt sein wird, da ich jetzt bei einigen der Punkte wirklich nicht mal einen Satz zu sagen könnte. Egal, ich glaube, ich komme jetzt einfach mal zum Film. Ja, das, worüber ich fast schon am meisten reden könnte. Ich mache mal Letterboxd auf hier. Ja, anhand meines Profils habe ich jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt 370 Filme gesehen. Die Zahl wird wahrscheinlich noch nach oben gehen, gerade während der Feiertage. Andererseits kann man auch so 30, 40 Kurzfilme vielleicht wegrechnen, wenn man wollte. Aber ja, ich weiß, es gibt Leute mit höheren Zahlen, aber ich will da jetzt auf keinen Schwanzvergleich hinaus und ich finde auch, ich selber gucke fast schon zu viel, so meinem eigenen Empfinden nach. Und vor allem auch zu viel Scheiße. Aber als ich noch Patreon schon hatte, da war aufgrund der Statistik, die einem dann immer angezeigt wird, tatsächlich fast ein Drittel der gesehenen Filme japanische Filme. Ja, der Michael sagt ja immer wieder, guckt mehr japanische Filme, dem stimme ich komplett zu. Ist halt auch einfach das Kino, in dem ich mich am wohlsten fühle. Und wenn ich mich recht entsinne, fast schon auch der Grund, warum ich auf das Kompendium des Unbehagens damals gestoßen bin, vor, ja, mittlerweile schon ein paar Jahren. Zum Jahr selber kann ich nur sagen, das ist doch so ein Jahr, das extrem sich durch die Abstinenz von Highlights auszeichnet. Also zumindest habe ich sie einfach nicht gesehen, weil all die Filme, die ich irgendwie sehen wollte, gab es bei uns noch nicht. Alles, woran ich gerade so, oder was mir einfällt, ist so die Nippon Connection, zu der ich später vielleicht noch was sagen kann. Dann ist Barbenheimer passiert und dann war das Jahr gefühlt auch schon wieder vorbei. Also so etwas wie die letzten Jahre, wo ich dann immer mal wieder so Leuchtturmtitel hatte, an die ich instant dachte, wenn ich jetzt an die besten Filme des Jahres dachte, habe ich dieses Jahr ehrlich gesagt echt nicht. Also ich führe ja zum Beispiel auf Letterboxd immer so eine Liste, die ich immer auf privat geschaltet habe, wo ich öfter Titel reinschmeiße, die für mich so Kandidaten wären, in irgendeiner Top-10-Liste mitzumischen. Und davon habe ich es halt entweder nicht gesehen oder die sind gar nicht erst bei uns erschienen. Ja, also hier auf dem neuen River habe ich, also der Film River, auf den ich mich gefreut habe, von den Machern von Beyond the Infinite 2 Minutes. Der lief auf irgendeinem Festival in Stuttgart und ist jetzt ja fürs nächste Jahr angesetzt. Der neue Kore-eda, der lief in München, meine ich, im Spätsommer. Und jetzt sehe ich, der offizielle Release in Deutschland ist Ende Juli. Also ja, das sind dann wahrscheinlich alles Filme dann für die Liste nächstes Jahr. Aber dieses Jahr habe ich kaum was gesehen. Also mein Most Wanted-Kandidat war zum Beispiel auch der neue von Shunji Iwai, Kiri no Uta. Ja, hat mich sehr darauf gefreut. Mittlerweile, wenn ich mir so die Resonanz anschaue, ist die doch ziemlich verhalten. Also kommen gleich erstmal 2 Ein-Sterne-Wertungen bei Letterboxd. Ja, was mich doch sehr missmutig werden lässt. Ja, der neue Tsukamoto war ja draußen, so den hast du ja gesehen, Michael, ich nicht. Oppenheimer habe ich nicht gesehen, den neuen Ghibli habe ich nicht gesehen. Ja, sowas wie der Godzilla, ja, war gut, fand ich jetzt aber auch nicht so beeindruckend. Und generell lässt sich so das Jahr auch zusammenfassen. Es kamen viele, ja, vielleicht gute Filme, aber echt wenig Beeindruckendes, zumindest hier. Aber war jetzt erfreut festzustellen, dass zum Beispiel sowas wie Perfect Days von Wim Wenders läuft bei uns wirklich erst Ende des Jahres. Das sind, glaube ich, so die allerletzte Dezemberwoche, da kommt er bei uns. Weiß nicht, ob er dann vielleicht noch in irgendeine Liste schaffen wird, weil ja viele immer dazu neigen, Top-10-Listen meistens so Anfang, Mitte Dezember zu posten. Naja, mal schauen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Nippon Connection, da sie doch einige meiner Jahreshighlights beinhaltete. Dazu sei gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich in Person vor Ort war. Ja, während der Corona-Jahre war es, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir dann die Filme von dort ansah und genug angefixt war, um das jetzt mal durchzuziehen, weil vorher, ja, es war immer so halt damit verbunden, Urlaub einzureichen, die ganzen Fahrtkosten und Kosten vor Ort, das war es mir dann für paar Filme ehrlich gesagt nicht so wirklich viel wert. Also ja, vor allem im Hinblick darauf, dass man die Filme in naher Zukunft dann auch anderweitig findet. So im Nachhinein muss ich ehrlich gesagt zugeben, vor Ort zu sein, hatte jetzt auch keinen großen Mehrwert. Außer vielleicht in einem bestimmten Aspekt, da komme ich mal beim Schauspielmenschen dann dazu. Ansonsten, ich hätte die Filme auch alle online gesehen, so das hätte fast nichts geändert. Außer, das wäre auch gut, jetzt mit diesem Film einzusteigen. Da es, soweit ich mich erinnere, glaube ich sogar der erste war, den ich gesehen habe und auch der, von dem ich sage, ja, bei dem bin ich extrem glücklich, den wirklich im Kino gesehen zu haben. Das ist Remembering Every Night. Das ist so ein, ja, unfassbar langsamer Film. Der ist komplett still. Der zählt irgendwie 3 Geschichten von 3 verschiedenen Frauen, die alle verbunden sind, was man auch später merkt. Aber alles davor ist halt so langsam inszeniert. Also, dass ich wirklich wette, würde ich den zu Hause hier am Laptop gucken, ich würde schon oder hätte schon oft genug einfach zum Handy gegriffen. Der profitierte wirklich vom Kino, also fast schon der einzige. Auch wenn mir andere natürlich mehr gefielen, zu denen ich gleich komme, aber das ist so ein Film, bei dem sage ich wirklich, den sollte man echt mal im Kino gucken, gerade aufgrund ja, der Aufmerksamkeit, die er doch braucht, weil ja, das, worauf er dann hinausläuft, mich dann doch auch irgendwo berührt hat, was er dann zum Thema macht später. Wie gesagt, ist nicht mein Lieblingsfilm, glaube nicht mal in den Top 5, aber glaube der erste, den ich in Präsenz sah, ja, an den ich auch denken werde, weil ich glaube, der wird nicht mehr so schnell irgendwo auftauchen. Ja, oder man findet ihn einfach sehr schlecht. Ja, Remembering Every Night heißt der. Kann ich den japanischen Titel lesen? Subete no Yoru wo Omoidasu. So, von Yuiki Ohara. Kann man sich mal antun. Weitere Filme, die ich mir da angesehen habe, wären zum Beispiel auch Plan 75. Ja, ich glaube, der war ja auch so der japanische Oscar-Kandidat. Ja, beziehungsweise wurde eingereicht, aber hat es nicht unter die Nominierten geschafft. Ich fand den offen gesagt auch echt langweilig. Also eine Sache, die mir echt nahe ging, war zum Beispiel diese Alterseinsamkeit. Die wurde gut dargestellt, aber das, worum es halt wirklich geht, also dieser Plan, dass man Leuten so oder älteren Menschen einen Freitod anbietet, indem man ihnen dafür dann finanzielle Annehmlichkeiten gibt oder so in ihren letzten Tagen, den fand ich jetzt nicht unbedingt gut dargestellt. Ich merke auch, wie mich mittlerweile die Erinnerung verlassen hat. Also der hat auch, wie der letzte, über den ich gerade gesprochen habe, so 3 Side-Stories. Aber wirklich relevant fand ich fast schon nur 2. Ja, ansonsten, die Erinnerung ist jetzt weg.
Ein anderer wäre zum Beispiel auch sowas wie To the Supreme, ist wie so ein Theaterstück inszeniert, nicht unbedingt gut, aber der hat so ein crazy Ending, ja, den doch sehr sehenswert macht. Also ich hatte im Kino Spaß, dachte, okay, das Ende war das Beste, und als ich dann aus dem Saal gehe, höre ich dann so ein älteres Paar darüber sich beschweren, man schreit doch nicht da, das ist so unfassbar nervig. Ich weiß nicht, die hatten, glaube ich, keinen Spaß. Ja, ein bisschen verrückt. Ich glaube, der hat so ein paar problematische Punkte. Also von einer, die mit einem schwulen Mann zusammenlebte und ihn dann doch noch bekehren wollte oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich fand ihn jedenfalls nicht so schlecht, wie die Wertungen das gerade darstellen.
Dann, was gab's noch? Ja, Erfachor habe ich noch gesehen. Geht um so eine minderjährige Mutter auf Okinawa, die mit ihrem gewalttätigen Freund zusammen wohnt, und der möchte so ein bisschen die hässliche Seite von Okinawa zeigen, was ich als Ansatz auch ganz vernünftig finde. Aber für mich hat er so Anleihen von Misery Porn, dass man immer wieder denkt, ja, wie schlimm kann es noch werden? Und dann wird's noch schlimmer. Ein anderer war Shin Ultraman. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht wirklich darüber reden. Also hat er für mich so dasselbe Problem wie Shin Kamen Rider, dass ich nämlich weder von Ultraman noch von Kamen Rider vorher irgendwas gesehen habe, so dass die Filme für mich einfach vorkommen, als wäre ich auf einer Party, wo alle Inside-Jokes reißen und ich niemanden kenne und immer frage, ja, könnt ihr es mir erklären, und alle gucken mich nur doof an. Also sind einfach nicht meine Filme. Wer dran Spaß hat, mein Gott. Deutlich mehr Spaß hatte ich wiederum mit Baby Assassins und da vor allem dem zweiten Teil. Ich weiß, also ich habe von einigen Leuten gehört, die meinen, die mögen den ersten besser. Zum Beispiel ich habe den Namen vergessen, der Schöner Denken Podcast macht, den habe ich da auch getroffen und habe mit ihm über diesen Film geredet. Und der meinte, ihm gefiele der erste besser. Auch so auf einem anderen Discord kenne ich einen, der meint, der erste sei der wirklich gute und der zweite unnötig, aber finde ich tatsächlich gar nicht. Für mich war der zweite tatsächlich sehr notwendig, dass es wirklich Klick macht. Beim ersten war ich noch so etwas verhaltener. Ich finde, da hat das Humor-Timing nicht so immer ganz gestimmt. Dieser YOLO-Style hat mich nicht immer so erreicht. Ja, bis dann das Ende kam, was ich wirklich fantastisch fand. Also choreografisch war der richtig erste Sahne. Finde es super von der Nippon Connection, dass dann auch der zweite gleich mit im Programm war, weil, ja, wie gerade gesagt, der war nötig, dass es für mich Klick machte. Der Regisseur Sakamoto, der hat dann auch in einem Q&A gesagt, dass er die Figuren ein bisschen wie, ja, so Anime-Charaktere agieren lassen wollte. Dann habe ich es auch gemerkt. Und humortechnisch hat er gestimmt. Wo der erste noch irgendwo an manchen Stellen zu viel oder zu wenig Zeit hatte, hat der zweite einfach als Gesamtpaket deutlich mehr funktioniert oder besser funktioniert. Einziger Kritikpunkt nur, ich weiß nicht, ob mich meine Erinnerung jetzt trügt, aber ich glaube, mich zu entsinnen, dass er choreografisch, also was die Kampfszenen angeht, ein bisschen mehr runtergefahren war und dass es da doch mehr auf die Shootouts ankam. Das ist aber so das Einzige, was ich kritisieren würde. Also Baby Assassins 2 war mein Highlight der Nippon Connection und vielleicht auch einer der besten Filme dieses Jahres, die mir am meisten gefallen haben. Nochmal was zu den übrig gebliebenen Filmen. Unter anderem einen, auf den ich mich mit am meisten gefreut habe, das war Mondays. Ja, ist ein Zeitschleifenfilm, und bei japanischen Zeitschleifenfilmen bin ich erstmal direkt on board. Ja, so ganz aus den Socken hauen konnte er mich jetzt nicht, aber wie er diesen Time Loop quasi thematisch auch einbindet, dass es eben um diese japanische Arbeitswelt ging, fand ich doch schon smart irgendwo. Also, dass die sich wahrscheinlich auch alle vorkommen wie in einem Time Loop gefangen und immer wieder denselben Tag erleben, immer wieder. Also, dass die Arbeiten immer wieder von neuem anfallen. Ja, ich weiß nicht, ob das intendiert war, aber das rauszulesen, das macht ihn, glaube ich, schon interessanter, als er dann, ja, ich will nicht sagen, als er ist, aber er wirkt irgendwie hinter seinen Möglichkeiten, sage ich mal so. Und dann der vorletzte Film, über den ich noch rede, ist I Am What I Am, auf Japanisch Sobakasso, was einfach nur Sommersprossen bedeuten soll, wenn ich mich recht entsinne.
Ich habe irgendwie im Vorfeld gedacht, das wäre so das Flaggschiff der Nippon Connection, also gerade unter dem Gesichtspunkt, dass Tokumiura selbst vor Ort war und das so ja nicht nur ihr erster eigener Film ist, sondern auch der erste größere Release seit Drive My Car, aber irgendwie lief er dann doch unter ferner Liefen, wie ich den Eindruck habe. Ich fand ihn doch sehr gut, geht um, ja, oder Tokumiura spielt da eine asexuelle Frau, die jetzt irgendwie in ihren 30ern ist und von ihrem Umfeld immer wieder gedrängt wird, ja, wie sieht's denn jetzt mit einem Ehemann aus, und ihnen aber auch klarzumachen versucht, so, nee, ich bin glücklich, so wie ich jetzt bin, lasst mich doch mal alle in Frieden. Also unter dem Gesichtspunkt, dass er einmal vermittelt, wie wichtig Repräsentation in Medien ist, finde ich ihn doch extrem gut. Also das, was die dort mit diesem Cinderella-Spiel im Film machen zum Beispiel und welchen Effekt das dann hat, ist da doch sehr empfehlenswert. Andererseits, ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt so weit aufmachen möchte, aber man kann ihn ja auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass aufgrund dessen, dass in Japan ja immer weiter die Geburtenrate zurücksinkt und immer mehr Filme kommen, die einem ja sagen wollen, ja, es ist okay, alleine zu sein. Da kann man schon drüber diskutieren, finde ich. Problematisch finde ich es jetzt nicht, soll jetzt nicht so klingen. Wie gesagt, ist einer meiner Favoriten der Nippon Connection. Und ja, kann man sich anschauen, wenn man ihn findet. Zum Schluss dann noch mit dem letzten aus der Nippon Connection, nämlich Single Eight, was ja für mich nicht nur der Geheimtipp des Festivals, sondern fast schon des Jahres ist. Ist so wieder für die Quote, nämlich Coming-of-Age-Filme über Filme machen. Diesmal angesiedelt in den 70ern, geht um einen Highschool-Schüler, der, nachdem er Star Wars sieht, komplett fasziniert davon ist und möchte selber einen Science-Fiction-Film inszenieren. Problem nur, das Einzige, was er dann im Sinn hat, ist, wie ein Raumschiff angeflogen kommt, und als man ihn fragt, worum es denn gehen soll, da weiß er keine Antwort. Wird dann mit einem Schulprojekt betraut, dass er den Film quasi als, ach, keine Ahnung, was das ist, als dieses japanische Schulprojekt-Ding, dass er dafür einen Film machen soll, trommelt dann seine Freunde zusammen und seinen Schulschwarm. Ja, und das ist dann halt die Story, wie vier oder fünf Leute da den Film inszenieren. Die 70er sind da auch nicht so ganz random gewählt, also es hat schon sehr viel mit der Technik zu tun. Wenn ich jetzt an sowas wie It's a Summer Film denke, wo sie einfach ihre Smartphones nehmen und damit einen Film drehen, hat es hier schon auch Gewicht, wie überhaupt man an eine Kamera rankommt. Dass dann zum Beispiel auf der Filmspule noch mit der Filmspule Dinge gemacht werden, die es final in den Film schaffen, also welche Tricksereien da getätigt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Da ist er schon echt kreativ. Also inszeniert wurde von Kazuya Konaka, der echt schon viele Filme gemacht hat, ist auch schon länger im Geschäft, wie es aussieht, aber der Film hat es echt nicht in die Öffentlichkeit geschafft, was ich echt schade finde. Ist aber mit I Am What I Am und Baby Assassins 2 so mit einer meiner drei Lieblingsfilme des Festivals gewesen. Und wenn man den findet, ey, sofort gucken ist. Wenn man It's Summer Film mochte oder generell Filme über Filme machen liebt, dann spricht wenig dagegen. Um dann noch mal von der Nippon Connection wegzukommen, oder Japan generell, denn schließlich kommen ja auch anderswo gute Filme raus. Ich habe eingangs erwähnt, dass mir jetzt keine so großen Leuchtturmtitel einfallen würden, was nicht ganz stimmt. Auch wenn ich davon jetzt keinen wirklich als Meisterwerk empfinde, finde ich, gab es schon ein paar gute, größere Releases, die ich auch sehr empfehlen könnte. Also allen voran, wer da Past Lives, der ist, glaube ich, bei vielen echt vorne auf der Topliste mit dabei, ist ein Film von einer kanadisch-koreanischen Filmemacherin, Celine Song, ist, glaube ich, sogar ihr Debütfilm. Das hat echt viele Parallelen zu Aftersun letztes Jahr, der auch ein Debütfilm einer jungen Filmemacherin war und dann erstmal die ganze Filmlandschaft von sich überzeugt hat. Es geht um zwei Kindheitsfreunde, die ja sehr viel Zeit miteinander verbrachten und dann aber die Familie des Mädchens in die USA ziehen muss. Der Junge bleibt dann in Korea zurück. Und die Handlung des Films ist quasi, wie sie sich 20 Jahre später wieder treffen und darüber reden, was alles hätte sein können. Ist ein unfassbar emotionaler Film, gibt einem am Ende nochmal so einen sehr emotionalen Punch mit auf den Weg, wo man weint, aber nicht vor Trauer und
es ist wirklich ein schöner Film. Ich kann voll verstehen, wenn er bei vielen sogar die Eins sein wird. Also bei mir wäre er auch sehr weit mit dabei. Ich finde generell, hat Südkorea über die letzten Jahre echt paar gute Sachen rausgebracht, auch wenn ich den Film jetzt nicht als einen Film aus Korea betrachte, was er nicht ist. Aber um mal zu einem Film zu kommen, der auch wirklich aus Korea ist und bei mir auch in den Favoriten echt weit oben rangiert, das wäre Next Tsohi, den ich wirklich empfehlen kann. Es ist aber ein bisschen schwer, über ihn zu reden, weil er sehr zweigeteilt ist und das, was er wirklich ist, wird vor allem in der zweiten Hälfte erst entfaltet. Er beginnt so mit der, ich weiß nicht, Highschool-Schülerin oder ich glaube, sie hat jetzt Schule abgeschlossen, Tsohi, die in einem Callcenter arbeitet und dann ja mit der sehr ausbeuterischen Arbeitskultur konfrontiert wird. Und darum geht es auch so ein bisschen in dem Film. Ich kann da jetzt wirklich wenig ins Detail gehen, ohne zu spoilern, deswegen lasse ich es mal. Aber er behandelt es doch sehr gut, wie eben diese Arbeitskultur im Kapitalismus, ja, die jungen Menschen immer weiter oder komplett zermürbt und teils auch zerstört auch. Beidouna spielt mit, kennt man vielleicht aus sehr vielen Filmen, also spielt ja auch in vielen Hollywood-Filmen mit, in The Host hat sie mitgespielt, jetzt letztes Jahr im letzten Koreeda-Film hat sie auch mitgespielt, im Broker. Ja, also kann man sich mal auf die Liste schreiben, ist ein sehr, sehr guter, empfehlenswerter Film. Dann noch was zu Horrorfilmen. War jetzt auch wenig Empfehlenswertes dieses Jahr. Skinamarink ist bei uns jetzt offiziell rausgekommen. Ist nicht für jeden etwas. Kann auch sehr schnell eine, ja, so eine exhausting Experience werden. Aber ich fand es doch sehr interessant, was er mit der Form Horror macht und ist auf jeden Fall einer der interessanteren Titel dieses Jahr, wenn auch nicht einer der unterhaltsamsten. Also da braucht man wirklich so ein bisschen Zeit und Geduld, da reinzukommen. Aber wenn man in der Stimmung ist, dann kann man eine der besten Erfahrungen haben. Und ein weiterer Film ist When Evil Lurks, ist ein argentinischer Film von einem Regisseur, der hatte vor ein paar Jahren mal den Film Terrified gemacht, der so ein, ja, leicht gehypt war, hatte ich den Eindruck, aber ich fand ihn etwas unterwältigend und habe mich da auch nicht länger so sehr mit befasst. Aber When Evil Lurks ist echt gut. Der wird zum Ende hin etwas schwächer, aber der Weg dahin, der ist wirklich intensiv. Ja, den gibt's aktuell auf Shudder. Ansonsten offiziell zu uns kommt er, glaube ich, ja schon nächstes Jahr oder im Januar quasi bei dem Fantasy Filmfest White Nights wird er laufen. Wenn man mal da Zeit hat, auf jeden Fall angucken. Aber wie gesagt, ansonsten VPN, Shudder, da findet man ihn auch jetzt. Ja, und dann ganz zum Schluss noch einen kleinen großen Geheimtipp, nämlich eine Netflix-Doku. Ich weiß nicht, ob sie komplett von Netflix ist oder einfach nur eingekauft, aber hat mich wirklich, wirklich überrascht und ich würde mich auch nicht davor scheuen, das wirklich ganz hoch oben in meine Top-Liste zu packen. Heißt Dear Jinri. Es ist ja weniger eine Doku, sondern mehr ein Interview mit der K-Pop-Sängerin Suli. Man muss dazu kein K-Pop-Fan sein. Ich bin es, ich stehe dazu, aber ich kannte sie als Person nicht unbedingt. Zu ihrer Person sei höchstens gesagt, sie war mal Mitglied der Gruppe FX, von denen ich nicht allzu viel kenne, und hat dann eine Solokarriere begonnen. Aber das eigentlich Interessante, ja, dadurch, dass sie sehr oft mit ihrer Meinung aneckte, ausschnittsweise sieht man das auch im Interview, da spricht sie sich zum Beispiel für sowas wie Gewerkschaften für Idols aus. Ja, die Sache ist nur, dass dadurch, dass sie ja in Korea ist, und wenn du dich nicht verhältst, wie sich ein Idol verhalten sollte, wirst du eben Ziel von Hass. Und sie hat sich eben sehr viel Cybermobbing ausgesetzt gesehen. Ich weiß nicht, ob es bewiesen ist, ob das der Grund war, was dann geschah, aber im Jahr 2019 begann sie Selbstmord. Und ja, es war nur einige Monate nach der Aufzeichnung des Interviews, weshalb das Interview dann einem auch fast schon so nahe geht, wenn man ja oder sich vielleicht nur einbildet, fast schon Anzeichen zu sehen. Das Interview selber, wie das gemacht ist, ist wirklich vorbildlich. Also mit wie viel Respekt daran gegangen wird, dass ihr wirklich Zeit gegeben wird, sich zu überlegen. Also so Gesprächspausen wurden einfach mitbehalten. Und ich habe auch in anderen Reviews gesehen, das ist das, was sehr häufig gelobt wird. Und ich kann dem nur zustimmen. Das ist wirklich die Art, wie man so respektvoll ein Interview wie das gestalten sollte, ohne irgend so ein Sensation-Seeking, was wofür Netflix ja tatsächlich berühmt ist, unglücklicherweise, wie man so an vielen True-Crime-Sachen sieht. Ja, neben dem Interviewpart selber werden dort auch immer wieder so selbst aufgezeichnete Videos von ihr eingespielt, so eine Art Vlogs. Ja, wie das dann so im Gesamtpaket funktioniert, das geht einem echt nahe. Ich war da stellenweise des Öfteren den Tränen nahe. Wie gesagt, man muss kein K-Pop-Fan sein, aber das ist wirklich, wirklich guckenswertes Interview, / Doku. Ist auf Netflix leider etwas versteckt. Also zum einen muss man sein Profil auf Englisch gestellt haben, damit man es überhaupt findet. Und dann eher nach Persona Sully suchen, da es dort als ja so ein Paket von 2 Episoden geuploadet wurde. Nämlich die erste ist ein Kurzfilm, Clean Island, mit ihr in der Hauptrolle. Kann man gucken, muss man nicht. Und die Episode 2 ist dann wiederum Gil Jinri, das eigentliche Interview-Doku, wovon ich rede. Ja, ich glaube, es geht so 100 Minuten. Es lohnt sich wirklich. Volle Empfehlung.
Film. Ja, das Filmjahr 2023 war geprägt von einigen Sachen. Vor allem Streik in Hollywood und ziemlich miesen Film irgendwann nochmal im Kino und Sequels, Marvel-Filme, die gefloppt sind und Comic-Buch-Verfilmungen, die gefloppt sind. Dazwischen gab es einige doch sehr, sehr gute Highlights im Kino und ja, also meine Highlights des Jahres 2023, die ich im Kino gesehen habe, die besten Filme des Jahres 2023. Ich werde das jetzt hier mal ein bisschen anders machen, weil wir sind ja hier bei Best Of. Und wenn ich jetzt nur einen Film sage, fühle ich vielleicht ein paar andere Filme benachteiligt. Also Honorable Mention geht an Barbie. Ja, einer der besten Filme des Jahres. Viel, viel besser als Oppenheimer. Und wir wissen alle, der Oppenheimer-Hype war real. Oder war echt. So. Dann definitiv Shin Kamen Rider bei Amazon Prime, leider nicht im Kino, aber auch ein Film von 2023 und einer der besten Filme des Jahres. Leider auch nicht im Kino gesehen, aber ist zwar von 2022, aber schafft es dann dieses Jahr auch zu uns rüber. Holy Spider, schaut ihn euch einfach an. Es ist die Aufarbeitung eines echten Verbrechens im Iran und ist ziemlich düster, brutal und wahrscheinlich einer der schockierendsten Filme des Jahres, mit dieser Offenheit und wie es im Iran und wie wir bekanntlich jetzt auch wissen, die Frauen, was das für Probleme gibt, lohnt sich auf jeden Fall. Leider auch nicht im Kino geschafft, weil hier nicht lief, aber dann nachgeholt, Talk to Me, einer der besten Horrorfilme des Jahres, definitiv der Film, der in die Kategorie Horror wirklich am besten reinpasst, selten so einen runden Horrorfilm gesehen, von Anfang bis Ende, der wirklich auch mal was Neues bietet mit Adoption, dass hier halt quasi diese Besessenheit wie Drogen kommt und Drogenparty des Jugendlichen, diese 2 australischen YouTuber, vielleicht werden sie uns dann überraschen, wie das Sequel wird und was dann weiterkommt. Definitiv das andere Horror-Highlight des Jahres ist Pearl von T-West, das Prequel zu X. Eigentlich wäre es des Jahres ist X gewesen, so viele Filme, die X im Titel haben. Saw X, Fast and Furious X, so, Fast X, so, aus Twitter wurde X. definitiv sehr sehenswert, sehr alleine der Monolog von Mia Goth im Finale und diese verrückte, absurde Welt und was Pearl eigentlich für eine verrückte Frau ist, die wir dann ja auch ein bisschen schon aus X kennen, hier dann gesehen. Kommen wir nochmal zu Mia Goth. Leider auch nicht ins Kino geschafft, weil ja auch nicht lief. Infinity Pool von Brandon Cronenberg, dem Sohn von David Cronenberg, hier ein ziemlich berauschender Film über die, über Klone, reiche Menschen und sowas. Also es ist sehr, sehr sozialkritisch, fick die Reichen, die können alles machen, was sie wollen, und das zeigt dieser Film ohne Konsequenzen. Mit Mia Goth und hier den einen Skarsgård, Alexander Skarsgård in der Hauptrolle. Fantastischer Film. Und natürlich dann mein Film des Jahres, der erste Film, den man, wo ich den Dave Meltzer Move mache und gebe 6 statt 5 Sterne, ist John Wick 4. Im Kino gesehen, ein fantastisches Highlight, an Actionfilm, der so viele Neuheiten und neue Action-Szenen bringt, so lange Action-Szenen, Set-Pieces, die komplettes Hotel, halb Paris im Finale und dazwischen dann nochmal kurz ein Berliner Club mit einem Auftritt von Scott Adkins in einem Fettsuit. Der zeigt also, dass Scott Adkins wirklich einer unserer besten Action-Darsteller ist, die wir haben. Genau. Was sonst noch im Film ist, es gibt ja die Best-of-Cinema-Reihe, da habe ich natürlich dann ein paar weitere Highlights gesehen, also Rambo, Basic Instinct, Terminator 2, Flash Gordon, Im Rausch der Tiefe, The Big Blue, Eiskalte Engel, Das Parfüm, der Twin Peaks Film, Universal Soldier, sowas, es geht auch nächstes Jahr weiter. Über ein paar Sachen, die ich sonst noch so im Kino gesehen habe, habe ich ja in diesem Podcast ja schon gesprochen. Deswegen schaut mal rein, da kommen wir vielleicht dann danach nochmal irgendwann später dazu oder hört es einfach nach, vor allem die Sachen hier über Jörg Buttgereit und sowas. War ja auch im Kino mit Nekromantik, aber dazu gibt es ja dann ausführliche Podcasts mit den lustigen Geschichten.
Ja. Gut, Filme des Jahres.
Filme des Jahres, ja.
Hast eine lange Liste?
Ja, so hätte ich, aber ich habe auch ich habe mich auch versucht zu beschränken, natürlich ein bisschen.
Das heißt, wie viele Titel hast du denn auf deiner Liste?
Ach, wie viele Titel habe ich auf meiner Liste? Ich habe nur so ein paar Strichpunkte gemacht, nämlich auch teilweise Regisseure, wo ich mir gedacht habe, da nehme ich dann mal den oder mal den.
Ja. Ja. Cool. Ja, dann hau doch mal ein paar raus.
Ich habe gesehen Fans Cap de Land, oder auch cool. Auf schon geil. Oder halt auch bekannt unter Godland. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Das nee. Ist von Regisseur Hilnur Palmason, ein niederländischer, sage ich schon, isländischer Regisseur. Der es auch jetzt mit dem Godland letztens in die Criterion Collection geschafft hat, ist auch so ein typischer Film, den man, wofür die Criterion Collection, glaube ich, auch anfällig ist, solche Filme mit in die Sammlung aufzunehmen, nämlich weil der halt total bildgewaltig ist. Also ist so ein richtiger, okay. So ein richtiger Prestigefilm, kann man auch sagen, rein auf so einer bildlichen Ebene. Da geht es nämlich darum, dass im 19. Jahrhundert ein dänischer Priester nach Island möchte, um die Kultur dort zu studieren. Und das macht er eben anhand dessen, dass er sich an den Strand von Island quasi, also an die Küste fahren lässt und da ankommt mit seiner riesigen Fachkamera, die er dabei hat, und er möchte halt Landschaftsaufnahmen machen und die Leute dort fotografieren vom Ort, um die Kultur besser zu verstehen. Er kann aber nur ganz rudimentäres Isländisch, und er merkt halt auch relativ schnell, dass die ganzen Isländer ihn nicht so freundlich gesonnen sind als Däne und ihn halt da auch relativ schnell verachten, und das Ganze sich dann eigentlich zu so einem absoluten Horrortrip entwickelt, weil erstes Mal er die ganze Naturgewalten, die Island so parat hat, quasi total unterschätzt, die Leute ihm ständig irgendwie Steine in den Weg legen, und das Ganze wird dann zu so einer Tour de Force für ihn eigentlich, ohne dass es so explizit ist, wie in jetzt so komischen, weiß ich nicht, also es geht jetzt nicht in so komische Home Invasion mäßige Richtungen, dass ihm das so stark, also so richtig explizit und grotesk quasi schwer gemacht wird oder das zum Horrortrip wird, sondern er merkt einfach, dass er sich wie so ein wie fast wie so ein verlorenes Kind, das sich nicht richtig mitteilen kann. Der Schauspieler, der hier die Hauptrolle spielt, diesen Priester, der hat auch immer so einen Blick drauf, wo er irgendwie, wo du das Gefühl hast, man hat jetzt irgendwie einen Säugling in, also er ist eigentlich wie so ein Kind, so ein Kleinkind, das irgendwie immer so schaut, als könnte er gerade nicht einschätzen, was um ihn herum passiert. Also so richtig hypnotisiert schaut er teilweise so ins Leere und weiß gerade gar nicht, wie ihm geschieht. Und er schafft es dann auch, ein paar von diesen Aufnahmen zu machen. Aber im Grunde wird es zu ihm halt so, für ihn so ein absoluter Horrortrip. Und es wird dann halt durch untermalt von so wirklich wunderschönen, fotografisch schönen Kameraeinstellungen von Island, wie du einen Vulkanausbruch siehst, wie du einfach die Landschaft siehst beim Nebel, wie du Schneestürme mitverfolgst. Also das ist halt ein wunderschön fotografierter Film. Deswegen meinte ich eben auch, ist er halt auch sehr anfällig für, um eben in die Criterion Collection zu wandern. Ja, kann ich empfehlen, ist ein echt ein super Ding und ist auch mit seinen 2,5 Stunden echt unterhaltsam, weil ich habe schon viel erwartet. Also ich dachte mir, das ist ein Film, der wahrscheinlich großartig aussieht, aber dann so lange Meandern der Einstellungen irgendwie hat oder so, und das war überhaupt nicht der Fall. Genau, cool. Ich habe dann auch noch die zwei anderen Filme von dem Regisseur gesehen, die er bisher rausgebracht hat, wo auch jeweils der gleiche Schauspieler die Hauptrolle spielt, und die sind ähnlich gut. Die gehen halt in eine andere Richtung, das sind mehr Thriller, kann man sagen.
Okay, ja. Cool. Klingt gut.
Ja, ist gut. Palmason heißt der Regisseur, kann ich empfehlen.
Cool.
Ja.
Ich sag ganz kurz, Shin Kamen Rider war total geil. So. Habe ich ausführlich schon drüber geredet, brauche ich nicht weiterreden. Einer meiner besten Filme des Jahres. Hast du noch was?
Habe ich noch was, ja. Ich habe gesehen. Was nehme ich denn jetzt von all den Filmen, die ich gesehen habe? Ich nehme ja lieber etwas Unbekannteres. Ich habe gesehen, es ist aber eher eine Dokumentation, ist ein Doku-Film, kann man sagen. Somniloquies heißt der. Mhm. Und zwar ist das eine Dokumentation, die knapp über eine Stunde geht. Aus dem Jahr 2017 von Lucien Castaigne Taylor und Verena Paravel. Sie ist so ein Regie-Couple, die beide auch schon diese Dokumentation über diesen japanischen Kannibalen gemacht haben, über der, die da heißt Kannibar. Und zum Beispiel sind die auch bekannt worden durch diese Doku damals Leviathan, wo es darum geht, dass quasi so komische Kameras an so einem Fischerboot angebracht werden und du ganz stark so diese raue See eben anhand von diesen GoPro-Kameras mitbekommst und wie sich das wohl anfühlt, wenn du da auf so einem Schifferboot arbeitest. Also die wollen einen auch immer so ganz unangenehm berühren mit ihren Dokus, indem die Kameras so ganz künstlerisch einsetzen und ganz viel mit so Unschärfen arbeiten und du oft nur den Ton irgendwie hörst. Und dieser Somniloquies ist halt eine Dokumentation über den, wie es im Klappentext heißt, most prolific sleep talker, den es gibt auf der Welt. Nämlich ist es irgendein Songwriter aus New York gewesen. Und der ist bekannt dafür, dass er eben in seinem Schlaf die ganze Zeit spricht. Also alles, was er träumt, verbalisiert er. Und der Partner von ihm hat sich dann dazu entschieden, das einfach alles aufzunehmen teilweise. Und hat das dann auch, die haben das dann auch tatsächlich irgendwie an die Medizin weitergereicht, also für medizinische Zwecke benutzt, für so Schlaflabore und so. Und was da in diesem Film vorkommt, ist halt echt bizarr, weil normalerweise kann man sich das so vorstellen, wenn jemand so von wenn jemand träumt, man sagt ja auch immer, die sind irgendwie nur ganz kurz eigentlich, dass das eigentlich nur so Gesprächsfetzen sind, die total unzusammenhängend sind. Und in seinem Fall ist es aber anders. Und zwar redet ihr da zum Beispiel irgendwie die ersten 15 Minuten in dieser Doku geht es irgendwie darum, dass er von Zwergenstadt spricht und er erklärt quasi alles, was in dieser Zwergenstadt vorkommt und ja, hier, und wenn wir daran arbeiten, also so an dieser Zwergenstadt weiterarbeiten, dann werden wir irgendwann eine riesige Bevölkerung und was die alles können und diese Zwerge, die sind total super und there's no end to the interest in Midget Town, in Midgets und es ist dann teilweise so unfreiwillig komisch. Er wird später dann aber auch so ein bisschen unheimlich, weil er dann auch so unzusammenhängende Geräusche macht. Und es wird dann später auch so super unangenehm privat sexuell bis so richtig abgründig, was er davon sich gibt. Also wo es irgendwie darum geht, dass er eine Frau beobachtet, die kleinen Mädchen die ganze Zeit irgendwie die Höschen im Park runterzieht, damit die entjungfert werden können. Und okay. Er diese Frau gesehen hat, die hat immer so einen komischen Jutesack dabei und er hat total Angst vor dieser Frau und letztes Mal hat er sich schon irgendwie auf eine geschmissen, von der er dachte, das wäre die Frau, die das macht und dann kam irgendwie nur raus, dass die nur so Fischköder im Park verkauft und gar nicht diese Tasche voller Höschen quasi mit sich rumschleppt, die da runterziehen. Also so ganz absurde Sachen und die erzählt er quasi in seinem Schlaf. Also das ist alles komplett unzensiert cool. Und das Ganze ist aber mit Bildmaterial hinterlegt, das nicht aus, also nicht, also ist quasi nur die Tonspur ist dokumentarisch und das auf bildlicher Ebene sind quasi alles Models, die sich so, so in der Unschärfe bewegte Körper sind, durch, über die die Kamera so gleitet und die einfach eine schlafende Person quasi zeigen soll.
Okay, also das könnte man auch im Prinzip eigentlich nur als
Audio-Dings konsumieren. Genau, gibt es glaube ich sogar auf Archive.org als Audio-File, soweit ich weiß. Okay, aber cool. Den findet man auch so, wenn man danach sucht.
Genau. Ja, gut.
Okay. Ist nämlich so recht, ist so nämlich recht schwer aufzutreiben, also genau. Okay. Und
wie hieß das
denn? Somniloquies schreibt man den, aber du kannst auch einfach nach Kaniba schauen. Das ist ja die Doku über den Kannibalen hier. Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Der ist ja auch letztens, glaube ich, gestorben. Issei Sagawa. Genau, und die ist das Regie-Du, die haben den gemacht. Und jetzt den neuesten Film, den ich mich nicht traue anzuschauen, weil ich ein alter Hypochonder bin, ist De Humani Corporis Fabrica, wo es darum geht, dass quasi ein Körper bei OPs abgetaucht wird mit GoPro-Kamera, mit so kleinen Mikrokameras, wo man da quasi direkt in das Gewebe eintaucht von irgendwelchen Krebstumoren und also ganz, ganz schlimm. Und ich habe auch schon die ganzen Leute, die ich im Podcast drüber sprechen habe, hören, die haben schon gesagt, dass selbst, obwohl sie nicht anfällig dafür sind, da echt ein Problem hatten, den zu schauen. Also,
boah, der muss richtig übel das sein. Das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Also für mich auch gar nicht. Ich traue mich, den nicht zu schauen. Ich bin da auch ganz anfällig, nach irgendwelchen Sachen dann auf einmal zu googeln, wenn ich da irgendwas sehe und erfahre, was die da alles behandeln und operieren. Also da, nee.
Nee, da will ich nichts mehr zu tun
haben. Ja, ich auch nicht.
Aber dieser Schlafredner-Film, der klingt da spaßig.
Der ist richtig spaßig, ja, der geht auch nur knapp über eine Stunde oder was.
Ja. Ja, cool. Ich werfe da einmal ganz kurz rein, der neueste Shunji Iwai. Mhm. Kyrie heißt er auf nicht-japanisch. Ganz tolles Ding, so irgendwo zwischen Japan 2011. Du kannst dir vorstellen, worum es da wohl gehen könnte. Und drei Zeitebenen sind es, glaube ich. Primär geht es um eine junge Frau, die obdachlos in Tokio ist und nicht richtig reden kann, aber dafür sehr schön singen kann. Und dann von einer anderen jungen Dame aufgegabelt wird, die beschließt, dass sie ihre Managerin sein möchte. Mhm. Und geht 3 Stunden, hat so ein paar kleinere Macken, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie schlimm die sind, da müsste ich mir den nochmal angucken, ist aber ein ganz, ganz großartiges, super dramatisches Teil, also sollte man, glaube ich, ruhig mal gucken. Ich meine, Shunji Iwai geht halt auch immer,
ja,
von dem habe ich ja heute auch nochmal eingesehen, der war auch wunderbar.
Ja, von dem habe ich leider zu wenig gesehen, aber ich höre auch von dir ja immer nur und von anderen Leuten auch, dass der richtig gut ist, also
Ja, ja.
Ja, da habe ich, glaube ich, also mal diesen einen bekanntesten von ihnen, diesen älteren, ach Gott, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, wo es um diesen eine Art Slum geht, wo die Kinder da leben. Den habe ich mal irgendwie versucht anzufangen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich ihn dann nicht zu Ende schauen. Und das war, glaube ich, auch der einzige.
Der Swallowtail Butterfly.
Genau der. Und von dem habe ich ja auch immer nur Gutes gehört. Und irgendwie ist dann der Faden abgebrochen zu ihm. Ja.
Ja, ja, also der ist auch so ein bisschen untypisch. Die anderen sind halt viel mehr in der Realität. Mhm. Aber man merkt halt sehr krass, dass er eigentlich so aus der Musikvideo-Werberichtung kommt. Das heißt, die Filme sehen alle unglaublich gut aus mit ganz wunderschönen Menschen und alles super edel. Aber er kriegt dann aber auch immer diese wahnsinnig emotionalen Geschichten da rein. Und das ist einfach ganz, ganz großartig. Also ich habe noch keinen, ich habe einen Film von ihm gesehen, wo ich mir war jetzt nix, und das war sein US, oder war es ein kanadischer Film, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall englischsprachig, der hieß Vampire, über einen Typen, der halt Menschenblut trinken möchte, und der war ein bisschen komisch. Also auch nicht schlecht, aber mehr so, ne? Den muss man nicht unbedingt gucken, das wäre kein guter Einstieg, aber gerade sowas wie hier All About Lily Chucho, wahnsinnig gut, also ich muss auch von ihm noch ganz viel nachholen und ganz viel nochmal wieder schauen.
Ja, der Titel sagt mir aber auch natürlich was, also den höre ich auch immer wieder und
der ist halt auch so richtig hart, also das ist ein richtig, richtig, richtig schlimmer Film. Zum Beispiel habe ich heute noch im Kino gesehen Love Letter, das war ein ganz, ganz reizender Film über eine Frau, die in einem alten in einem Jahrbuch die Adresse von ihrem verstorbenen Ex findet und dann einfach so aus Scheiß einen Brief hinschickt und plötzlich eine Antwort bekommt. Na, und das ist ein ganz reizender, toller Film.
Den habe ich auch mal irgendwann auch angefangen und nicht zu Ende geschaut. Der Love Letter, das weiß ich nämlich auch noch, genau.
Ja.
Das wollte ich dir auch vorhin, glaube ich, immer off record, haben wir ja kurz drüber gesprochen, wollte ich das auch noch erwähnen, aber also irgendwie, weiß ich nicht, Shunji Iwai, ich hoffe, dass ich mit dem noch zusammenkomme. Ich denke schon.
Ja, probiere All About Lily Chocho. Wenn dir der nicht gefällt, dann ist dir dann, was den angeht, nicht mehr zu helfen.
Ja.
Also der ist auch so, glaube ich, von der Tonalität noch am ehesten so dein Ding. Mhm. Also ziemlich schlimm und traurig und deprimierend.
Hey, ich stehe nicht nur auf so Sachen, ja, aber
es ist schon steckenpferd. Da kommst du, glaube ich, gut rein in die Geschichte. Also kann ich nur empfehlen.
Ja, ja.
Der ist auch relativ einfach verfügbar. Also insofern, da gibt es, glaube ich, auch tatsächlich Englisch, Blu-rays und so weiter. Mhm. Also,
ja. Ich muss mal schauen, weil ich glaube, dass ich doch irgendwie einen Film von ihm gesehen habe, wenn ich mich nicht, täusche. Aber das kann auch von einem anderen Regisseur gewesen sein, wo es um so eine ein Treffen geht von Menschen, die Familienmitglieder während dieses Tokioter Giftgasanschlags verloren haben und sich an so einem See treffen. Wie hieß der jetzt nochmal?
Das wüsste ich jetzt nicht.
Nee, ich glaube, der ist dann nicht von ihm, weil ich sehe es gerade nicht in seiner Filmografie, wenn ich hier auf Ding schaue, auf, das war dann wohl von einem anderen Regisseur, mir fällt er gerade nicht ein.
Gut. Aber ja, auf jeden Fall der neue auch ganz, ganz großartig, aber 3 Stunden lang.
Okay.
Mal wieder.
Ja, krass.
Der kann es nicht mehr kurz. Mhm.
Ja, krass.
Gut, hast du noch was du erwähnen möchtest?
Bei dem Film, den ich meinte gerade, der war von jetzt kommt mir der Regisseurname nicht mehr über die Lippen. Der auch Ding gemacht hat, der auch Eureka gemacht hat.
Ja, Aoyama Shinji.
Von dem ist der Sektenfilm. den ich meinte. Okay. Ich mag nur nicht so gern den Titel dann. Also hier jetzt Leuten irgendwie vielleicht einen Mund wässrig machen und dann nicht erwähnen, wie der Film heißt. Er heißt The Sad Vacation. Es müsste Sad Vacation sein.
Ja. Da geht es um illegale Einwanderer.
Nee, dann ist er das nicht. Gott. Ich kann es vielleicht noch nach. Ich werde mir sowieso Show Notes also unten reinpacken und dann kann ich ihn danach noch verlinken und suche den noch raus. Genau.
Cool.
Ja. Willst du was nennen? Soll ich noch was nennen?
Ich nannte gerade was, du wärst dran.
Ah, okay. Ich habe noch gesehen, was ich empfehlen kann. Ist ein bisschen drüber gesprochen worden, aber glaube ich auch nicht in klassischen Filmpodcasts, zumindest nicht die ich konsumiere, ist Moon Age Daydream, habe ich gesehen. Das ist der Biopic-Film, Musikfilm von einem Regisseur genannt Brett Morgan, der über David Bowie. Und zwar ist der richtig gut, weil der eben diesen Spirit von David Bowie, was ihn halt als Kunstfigur so ausgemacht hat, halt super einfängt und weniger darum geht, quasi so eine Talking Heads-Dokumentation zu machen, wo dann ganz viele Leute über ihn erzählen und was er denn alles gemacht hat und wen er alles in quasi beeinflusst hat, sondern es ist im Endeffekt sowas wie eine Videomontage, die einen so in diesen Bowie-Spirit so abtauchen lässt. Also wo du wirklich ihn quasi durch Bilder und Musik so als Künstler erlebst, anhand von dem, wie die Montage funktioniert. Das sind halt Bilder drin, die es auch nicht in irgendwelchen David Bowie Musikvideos gibt oder auch von irgendwelchen Konzerten gibt, sondern die einfach für die Doku quasi erfunden worden sind und so eine Art Destillat irgendwie darstellen von ihm als Person. Und die hat mir unglaublich gut gefallen. Da gibt's halt dann so ein Best-of. Ich habe mir mal so ein Interview angehört von, also ein Podcast von zwei Hardcore David Bowie Fans, die fürs Rolling Stones Magazin arbeiten und quasi dann als Hardcore Bowie Fans natürlich dann auch 80% von dem, was in der Doku gezeigt worden sind, auch schon gekannt haben. Aber das sind halt so ein paar ikonische Momente drin, die ich halt gar nicht kannte. Und das Ding macht einen riesen Spaß. Das sind richtig toll vertonte Live-Auftritte drin. Und man kriegt ihn halt einfach als jemand, der ja, sag ich mal, so ein Shapeshifter in diese unterschiedlichen Charaktere eintaucht und dann in diese bestimmten Äras eben verkörpert von damals ja dieser Ziggy Stardust-Ära, wo er dieses Alien einfach spielt, das quasi kommt und alles über den Haufen wirft, was an, sag ich mal, normal und Gepflogenheiten irgendwie in den 70er Jahren quasi Standard war, das alles hinterfragt und quasi sagt so, hier, ich bin jetzt das Alien, das die ganze Weltanschauung einmal auf den Kopf stellt und bringt halt dann noch dieses queere Element so mit rein. Und dann später eben dieser Finn White Duke, wo er im Endeffekt fast schon so eine Art faschistischen Charakter symbolisiert und dann halt das ironisch dann bricht, als so einen britischen Aristokraten im Grunde. Und und diese ganze Komplexität wird halt da einfach als Film so als Destillat quasi gezeigt. Also es ist eigentlich wie so ein riesiges MTV-Video, das einen in so eine Stimmung abtauchen lässt. Und es ist richtig, richtig, richtig toll. Also auch nicht für Leute, die jetzt nur David Bowie-Fans sind, sondern halt auch die auch keine Ahnung von ihm als Figur so wirklich haben. Und der Film, man muss eigentlich nur diesen Film schauen und weißt dann schon ganz, ganz viel danach, habe ich das Gefühl. Auch wenn da recht wenig erzählt wird, aber die Stimmung.
Du verstehst das Konzept David Bowie.
Genau das, wie sie viele ja sagen, das Phänomenon David Bowie. Ja. Genau, ganz tolles Ding. Cool. Ist auch ist auch schon draußen bei der Criterion Collection.
Jo. Sehr gut. Ja, ich schmeiß ganz kurz rein, brauche ich nicht viel zu sagen. Der neueste Kohle Eder mit dem Titel Monster.
Ah, ja.
Fand ich sehr gut. Also wahrscheinlich nicht sein bester.
Leider nicht gesehen, aber ich hätte schon Lust
gehabt. Ja, ich habe auch generell so viel Kodaeda nicht gesehen. Insofern, da gibt es garantiert bessere und manche Leute sagen hier der Soundtrack von, wie hieß er? Sakamoto, Ryuichi, wäre auch nicht unbedingt so seine Bestform gewesen und überhaupt, manche Leute sagen so, die ganzen Beteiligten waren nicht unbedingt in Bestform und der Produzent Genki Kawamura wäre wohl ein ganz schlimmer, aber ich weiß nicht, vielleicht war ich den Tag gerade in der richtigen Laune, mich hat der voll gepackt und mitgenommen, auch so eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt, wo die dann bei jedem Perspektivwechsel, also ne, wird so ein Teil erzählt, dann wird die Perspektive gehält, die ganze Geschichte nochmal erzählt und da wird ja eben dann mehr und mehr klar, was da tatsächlich passiert ist und das funktioniert ganz wunderbar, ist sehr, sehr dramatisch und emotional, hast einen tollen Cast. Was willst du
ja, mehr? Ja, klingt also, auch gut. Ich fand auch, ich habe leider seinen letzten noch nicht gesehen, der liegt ja auch immer noch rum, den möchte ich auch langsam mal schon, seinen koreanischen.
Sein letzter? Ach, der Broker, ja. Da habe ich mich ja nicht ins Kino getraut, denn koreanisch mit japanischen Untertiteln und so weiter ist ja ein bisschen zu hart. Ich habe auch seine Netflix-Serie noch nicht gesehen, die soll ja auch ganz toll sein, die hat Lisa hier schon
empfohlen. Die liegt hier auch noch rum.
Hier so Makanai.
Genau, die fand ich jetzt auch so, also ich glaube schon, da braucht man schon ein bisschen Überwindung, weil die halt schon so richtig vor Kitsch trieft, was ich gesehen habe. Aber die wird mich auch total interessieren. Also ich bin nicht abgeneigt und ja, der Monster interessiert mich schon ein bisschen.
Der ist schon echt gut. Also wir wahrscheinlich nicht der beste Kodeeda, aber kann ja nicht jeder der Beste sein, ne?
Ja. Eine Frage, an dich. Hast du den neuesten Wim Wenders-Film gesehen? Den mit Kochi Yakusho in der Hauptrolle?
Ich glaube, der läuft hier noch
gar nicht. Okay, weil der läuft jetzt hier dann bald an und auf den bin ich auch schon gespannt. Auch wenn ich nicht alles von Wim Wenders so gut finde, aber ja, Kochi Yakusho.
Ja.
Was will man mehr?
Ja, es gibt gemischte Meinungen zu dem Film.
Okay.
Ja. Aber ich bin gespannt drauf. Ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, wenn ich das kann. Aber ich glaube, der ist hier noch gar nicht angelaufen. Mhm. Ich muss mal gucken, wann der kommt.
Dachte mir vielleicht. Aber ich war mir jetzt auch nicht sicher.
Ich kenne auch nicht viel Wim Wenders.
So ein bisschen was habe ich schon gesehen, aber ja.
Ich muss mal gerade gucken. Ja, ich habe tatsächlich komplett gesehen, genau einen, wie es aussieht. Ich wüsste auch gar nicht, welcher das jetzt ist.
Ach so, also ich wollte fragen, welcher denn?
Moment.
Himmel über Berlin?
Ach, oh Gott, nee. The Beautiful Days of Aranjuez.
Okay.
Oder so, der ganz furchtbar war.
Okay. Kenne ich gar nicht von
Titel. Also das ist ein relativ neuer, das ist ein 3D-Film über eine Frau und einen Mann, die in einem Garten sitzen und reden und sie erzählt dann so Geschichten, wie sie auf einer Schaukel entjungfert wurde und so Kram und das ist alles relativ prätentiöser Quark.
Okay.
Schwer.
Ach, dann ist das der andere neu, weil da habe ich nämlich diese Woche im Kino einen Flyer gesehen davon, dass der auf so ja in ausgewählten Kinos in 3D, ich dachte mir so, hey, was, der macht einen 3D-Film?
Oh Gott. Also der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, also den habe ich noch in Deutschland gesehen.
Vielleicht ach, dann so ist 6, das doch was anderes, dann macht er den neuesten vielleicht wieder in 3D, oder?
Aber der hatte doch auch diesen Tänzerin-Film, ich habe vergessen, wie er hieß, Pina oder so.
Das kann sein, kenne ich auch nicht.
Ja, der war auch in 3D. Genau, aber hier der Perfect Days, der läuft pünktlich zu Weihnachten an bei uns, dann werde ich den wohl Ende des Jahres dann auch, also wenn diese Folge rauskommt, habe ich ihn vielleicht schon gesehen. Okay. Ja.
Na gut.
Ja. Hast du noch einen?
Wollen wir noch über zwei Filme sprechen, die wir beide gesehen haben?
Ja, von mir aus.
Ja, ich habe nämlich gesehen Love Live, den neuesten Kochi Fukada.
Cool.
War super. War wieder, sag ich mal, der ging auch wieder so ein bisschen in die Richtung wie Harmonium. Was die ganze Tragik und so diese familiäre Struktur dann da aufwühlt und zerrüttet.
Das Kind stirbt halt
erstmal. Genau, also das war schon wirklich ziemlich heftig. Und den fand ich aber auch auf so einer zwischenmenschlichen Ebene wieder sehr, sehr gut beobachtet. Mhm. Also er bleibt da schon seinem Credo so ein bisschen treu, auch was jetzt hier, also ich glaube, ich mag sein A Girl Missing immer noch am liebsten. Also den finde ich richtig grandios. Mhm. Haben wir ja auch besprochen schon.
Ja.
Genau, und der geht halt wieder in ähnliche Richtungen, wo eben die, familiäre Zusammengehörigkeit quasi wieder auf die Probe gestellt wird, aufgrund dessen, Menschen teilweise eben auch nicht nur in einer Familie gelebt haben, sondern auch kleinere, kompliziertere Familien in der Vergangenheit hatten und es da auch um eine taubstumme Person geht, die mit der Frau, um die es da geht, dann eine bestimmte intime Ebene auch hat, die sie halt schlecht irgendwie begreiflich machen kann, ihrem jetzigen Mann und der Familie und da zwei Herzen in ihr pochen, wo sie nicht weiß, zu wem sie sich jetzt quasi, mit wem sie sich jetzt verbundener fühlt und da teilweise sich auch zu allen möglichen Unfug anstiften lässt. Also ich fand den in seiner Ambivalenz super.
Ja, wobei der erfreulich positiv ist.
Das stimmt allerdings.
Also wenn du dir einfach anguckst, wo der anfängt mit dem toten Kind und wohin der dann aber geht, finde ich erfreulich angenehm für so einen, für ihn.
Ja, tatsächlich.
Also, ja, war dann mehr so ein bisschen Hamaguchi.
Stimmt, ja, fast schon.
Ja, so vom Gefühl her. Ne, also, da ist nicht alles verloren.
Ja, ja.
Das fand ich sehr, sehr gut. Außerdem spielt der Eisenmann mit und das ist immer gut.
Der Eisenmann?
Ja, der Tetsuo spielt mit.
Ach, okay.
Er spielt ihren Vater. Also ganz kleine Rolle, ist immer schön, wenn er da ist.
No.
Ja. Der ist halt ein bisschen beleidigt in ihrer Wohnung, relativ zu Anfang.
Ja,
gut.
Nicht schlecht.
Ja.
Genau, ja. Und dann hätten wir noch einen Film, The Guard from the Underground, den wir jetzt kürzlich gesehen haben.
Ja, Guard from the Underground, natürlich nicht von diesem Jahr, aber dieses Jahr in England erschienen. Bei Third Window Films in dieser Directors Company Reihe und ein ganz großer Spaß.
Genau, also wir sind ja bekannt dafür, dass wir gerne über Kiyoshi Kurosawa sprechen. Das können wir jetzt zumindest den hier auch ein bisschen abhaken, weil das ist auch ein Film, über den kann man nicht relativ, also vielleicht im Detail dann schon, aber da
brauchen wir keine Folge
drüber machen. Weil der ist im Endeffekt ein kleiner, ordentlicher Slasher mit einem ganz netten bis bizarren Ideen, weil gerade wenn es darum geht, wie halt hier unser Guard from the Underground dann seine Opfer zur Strecke bringt, also da hat man sicher da, also Kreativität ohne Ende, würde ich sagen.
Ja.
Was war denn deine liebste Kill-Scene, wenn man so will?
Na, der Spind.
Gell, der Spind war das Beste.
Ja, es ist großartig. Der Spind,
vor allem, weil es einfach seine brachiale Gewalt so noch ein bisschen hervorhebt. Ja, aber ich fand auch schon den einen, den er quasi gegen diesen Elektrokasten drückt, fand ich auch schon super. Mhm. Vor allem währenddessen er selber irgendwie gar nichts abbekommt. Also er drückt eins seiner Opfer quasi so gegen diesen Elektrokasten und der stromt sich da zu Tode, aber er selber kriegt irgendwie nichts ab. Ja, aber eigentlich, um mal das so vorwegzunehmen, weil wir das noch gar nicht erwähnt haben, es geht eigentlich nur um einen Security Guard, der scheinbar ein Serienmörder ist und da irgendwie Unterschlupf in so einer neuen Firma gefunden hat, wo er anfängt und eine Frau, die dort Kunstwerke verkauft und wieder kauft und wieder verkauft. Also das ist, glaube ich, irgendwie so ein Auktionshaus oder so. Oder ein Museum?
Ja, das ist irgendwie eine ganz bizarre Firma, die jetzt anscheinend in den Kunsthandel einsteigen will.
Ja, genau, irgendwie so. Ich habe es nicht genau
begriffen,
was da eigentlich passiert. Auf jeden Fall ist es eine Firma, wo auch ganz schön viel Übergriffigkeit irgendwie stattfindet gegenüber den Frauen. Und es gibt da eben eine Security in diesem Gebäude und in dieser Security eingeschleust hat sich eben so ein Serienkiller.
Ein Sumo-Ringer.
Ein Sumo-Ringer.
Ein Sumo-Ringer.
Also wenn er der Sumo-Ringer ist, dann ist er auf jeden Fall, würde ich sagen, der attraktivste Sumo-Ringer aller Zeiten.
Er ist ziemlich schlank
und ich glaube, keinem Sumo-Ringer der Welt steht dieser Ohrring, den er sich dann da anklippt, besser als ihm.
Ja,
weil er dann diesen Ohrring von ihr findet, den sie verliert und das ja dann der Grund ist, dass sie ihn dann irgendwie aufsuchen möchte, um sich diesen Ohrring wieder zu holen und der hat eben so, das Lustige ist, der spielt eben in diesem Gebäude und dieses Gebäude, das sieht halt schon wieder so typisch Kurosawa-mäßig trist ohne Ende aus. Dass das Ganze dazu so ein Horrorfilm-Setting wird und er arbeitet dann teilweise sogar mit so Special Effects, wo er dann versucht, diese Stahltür durchzubrechen in dieser Bibliothek oder was das ist. Und die Stahltür, die schaut dann einfach aus, als wäre die aus so einem Gladiatorenfilm oder so. Also die biegt sich ja dann auch, glaube ich, so durch, wo man sieht, dass die Stahltür so ein aus so Gummi oder so ist. Und das fand ich auch ganz großartig als Effekt, dass er da quasi etabliert wird, der dann ja immer am Anfang auch so gezeigt wird, ohne dass man seinen Kopf sieht, weil er ja so gigantisch sein soll, als wird sein Kopf quasi so in der Dunkelheit absaufen und so. Und irgendwann später sieht man dann erstmal sein Gesicht und denkt sich so, hey, der ist eigentlich ganz ansehnlich.
Ja. Nee, ich finde aber auch den ganzen Film erfreulich, unspektakulär. Auch das Finale ist unglaublich unspektakulär. Mhm. Aber gleichzeitig eben, also es ist eigentlich sehr typischer Kurosawa, der macht das ja gerne. So dieses einerseits Understatement, aber super schön gefilmt.
Ja, genau. Also so, fast schon so ein bisschen, genau, wie du schon sagst, so understated, so unaufgeregter Horror, der dann mal so fast schon manchmal ins komödiantisch abdriftende irgendwie.
Ja, so richtig gruselig oder spannend wird's eigentlich nie.
In dem nicht, nee. Ja.
Ne, aber es ist nicht langweilig.
Ja.
Ist irgendwie ganz irritierende Atmosphäre.
Ja.
Aber der ist witzig, der macht Spaß, Riesending.
Aber Gleichzeitigkeit wird's weil Kurosawa macht ja gern, dass er einfach draufhält und die Figuren so performen, ohne dass man jetzt ganz viele Schnitte sieht oder so. Und das macht's dann auch manchmal in dieser Kälte und in dieser Unaufgeregtheit dann extrem grausam wieder. Also wenn er da zum Beispiel dann wirklich seine Opfer umbringt und dann noch so dreimal, viermal mit der Eisenstange irgendwie auf den Schädel einschmettert, da wo du das Gefühl hast, so, also wenn ich da, vor allem das sieht ja dann auch noch immer jemand, also dieser andere Security Guard ist ja dann auch die ganze Zeit Zeuge dessen, der ja dann ihn quasi so als Tötungsmaschine für seine verhassten Vorgesetzten verwendet. Und das macht es dann irgendwie noch grausamer, weil er sich das ja auch alles mit anschauen muss, was der da für Grausamkeiten praktiziert, ohne dass er sich selber die Finger schmutzig macht. Und da finde ich, da kommt dieses understatige Element, finde ich, das macht dann die Sache fast noch ein bisschen grausamer, weil es sich eben nicht in so Nahaufnahmen verliert, sondern du einfach siehst, wie er so ohne eine Miene zu verziehen einfach auf die Leute einschlägt und das so wirklich so gleichgültig halt einfach auch macht.
Ja, du kriegst ja auch so richtig eklig gebrochene Arme und so Kram. Ja. Also das ist schon hart, aber irgendwie auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise.
Ja.
Und das finde ich total super.
Ja, es wird dann wieder ein bisschen entschärft dadurch, dass man halt die Trickartigkeit dem auch dann so stark ansieht. Dieser Leiter, also, wo er dann diese Gliedmaßen dann da versucht zu brechen. Ja.
Also es ist schon irgendwie ein sehr typischer Kurosawa, aber irgendwie, relativ früh auch.
Ja.
Na, der noch 99er, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja,
genau.
Und großer Spaß. Also ich fand den toll.
Ja, ich fand's auch erfrischend. Ich hatte den nämlich gar nicht auf dem Schirm. Also ich kenne noch so ein paar Kurosawas, von denen ich weiß, die habe ich noch nicht gesehen. So Baron Illusion ist, glaube ich, noch so einer, der mir noch abgeht. Den habe ich noch nicht gesehen.
Ach ja.
Der liegt mir aber auch nur in super crappy Qualität vor irgendwie. Macht halt auch nicht so viel Spaß, aber ansonsten habe ich relativ viel schon gesehen. Also ich glaube, das sind wirklich nur noch so 2-3 Filme, die mir abgehen von ihm. Okay. Vielleicht vertue ich mich auch, weil dann kommt dann doch noch wieder irgendeiner um die Ecke, wo ich sage so, oh ja, der. Ich habe gesehen, dass er aktuell irgendwie eine Folge von dieser Serie wie heißen die? Tokyo Love Story oder so? Modern Love Tokyo heißt die Serie. Und das ist quasi eine japanische Adaption von dem amerikanischen Serie Modern Love. Und Japan hat die quasi nicht adaptiert, sondern ihr eigenes Ding draus gemacht und erzählt halt da quasi in Episoden kleinere Love Stories, und eine Episode soll irgendwie von Kurosawa sein, und ich versuche da auch gerade irgendwie an die ranzukommen. Ja.
Okay.
Also klingt interessant. Ja.
Ja, das klingt gut. Muss ich mal gucken. Ja, ich habe nur gerade gesehen, als ich recherchiert habe, was er so in letzter Zeit getrieben hat. Der hat ja schon länger keinen Film mehr gemacht. Der letzte war hier Wife of a Spy. Und habe herausgefunden, dass er in einer Dokumentation aufgetreten ist, die im Januar bei mir hier um Ecke anläuft. Und zwar geht es da um Catering.
Ah, okay.
Da habe ich ja auch Bock drauf. Das klingt
gut. Kiyoshi Kurosawa und Catering, das klingt bizarr genug, als dass ich es mir anschauen würde, ja.
Ja, also ich nehme an, er ist da so also ein Mensch, der da irgendwie auftritt. Also da wird es wahrscheinlich viel geben. Mhm. Aber ja, ich bin gespannt. Das kann ja so schlecht nicht sein. Ja.
Ne? Klingt gut, ja.
Also von daher, ja. Muss ich mal schauen. Mhm. Genau. Ja, aber ich habe auch noch so einen ganzen Haufen Kurosawa-Filme übrig, die ich sehen muss. Ich habe jetzt gesehen 20 gerade mal, das ist ja nix.
Ah, okay. Genau. Oh, das könnte ich gar nicht, könnte ich gar nicht als Titel, als Zahl beziffern.
Nein, das sehe ich ja bei Letterboxd.
Ach, okay. Ach, du klickst ja auf ihn, okay. Ja, da ich ja eine große Letterbox-Lücke habe, wäre die Zahl bei mir gar nicht zuverlässig.
Ja. Ach, hier ist das Modern Love Tokyo. Ja. Hm. Da sind viele gute Leute bei.
Ah, okay.
Meine ich mich zu erinnern. Wer war
ein Grund, ein Grund mehr, um reinzuschauen, ja.
Ich guck mal gerade. Ach ja, hier die Regisseure von Oh Lucy.
Aha.
An den erinnerst du dich ja vielleicht noch? Hattest du ihn gesehen?
Nee.
Das war ein Film, wo eine einsame Frau Englischunterricht nimmt und sich dann in ihren Lehrer verliebt, um dann auf Reise zu gehen nach Amerika, weil er da irgendwie eben ist. Dann haben wir hier noch so einen Regisseur, der heißt Ryuichi Hiroki. Der hat auch relativ viel Gutes gemacht. Der hat zum Beispiel die Filmversion von Hibana gemacht,
ja, okay.
Die ich noch nicht gesehen habe, aber der hat viel gutes Zeug gedreht, auch ein bisschen fragwürdigeres, aber ich glaube, sein bekanntester ist Vibrator, den habe ich auch noch nicht gesehen. Dann natürlich hier Nobuhiro Yamashita, der Linda, Linda, Linda zum Beispiel gemacht hat.
Den habe ich immer noch nicht gesehen. Das ist einer dieser.
Der ist so
ja,
gut.
Ja, das ist einer dieser ersten Filme, die japanischen Filme, von denen ich überhaupt erfahren habe, die so in so, über die in so Online-Portalen geschrieben worden ist. Ich war damals in so Gruppen von Live-Journal, als Live-Journal noch ein Ding war. Und da hieß irgendwie Linda, Linda, Linda überall die ganze Zeit. Und ich habe den bisher noch nicht gesehen, ja. Aber.
Ja, und dann
sollte gut sein.
Hier noch zwei andere Regisseurinnen, die da drin sind. Einmal Naoko Ogigami, die mir auch immer von Rolf angepriesen wird, die wohl ein paar ganz großartige Sachen gemacht hat. Wohl Kamome Diner soll wohl super sein. Oder Close Knit.
Mhm.
Soll wohl eine ganz fantastische Regisseure sein. Ich habe noch nichts von ihr gesehen. Und dann eben noch Naoko Yamada, die viel Anime gemacht hat. Hier K-On! Oder A Silent Voice. Nichijo und so.
Ja, okay.
Also im Prinzip bei diesem Modern Love Tokyo, regieseitig alles fantastisch. Also muss ich mir irgendwie doch mal zulegen. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auf Amazon Prime gibt.
Oh ja, okay.
In Japan. Also insofern hätte ich da jetzt kein Problem. Genau, kann ich einfach bei Prime Video schauen. Das ist jetzt nicht das Problem.
Klingt gut, ja.
sind auch nur 7 Folgen.
Ah ja, okay.
Also ist relativ übersichtlich.
Mal schauen, ja. Klingt alles gut. Cool.
Ja, aber ich habe noch so viel Kurosawa übrig.
Ich glaube, ich werde diese Folge auch hier dann auch ein bisschen so als Watchlist natürlich auch selber hernehmen, was ich hoffe, was genügend Leute außerhalb machen, und werde versuchen, da einige Sachen nachzuholen.
Ja. Boah. Aber natürlich den wahren Film des Jahres habe ich natürlich in der anderen Aufnahme schon erwähnt, insofern werde ich das hier jetzt nicht tun.
Okay. Okay, da bin ich mal gespannt, die werde ich mir auch noch anhören.
Ja.
Der wahre Film
des Jahres. Der wahre Film des Jahres, es kann nur einen geben. Also,
natürlich.
Das tut mir sehr leid.
Natürlich RRR, was sonst?
Ne, den habe ich ja letztes Jahr schon verrissen.
Ja, ich weiß schon, deswegen sage ich es jetzt auch so provokant. Ja.
Nein.
Nee.
Aber alle, die da jetzt bei dir gehört haben, ohne das Ganze drumrum bei uns zu hören, die müssen da halt doch das drumrum bei uns hören, um zu wissen, was tatsächlich der beste Film des Jahres 2023 ist.
Ah ja. Okay.
Es tut mir sehr leid.
Okay. Zumindest können sie es dann auf jeden Fall nur dafür auch tun, weil vielleicht lasse ich das andere Geplänkel sogar noch drin und schicke dann einfach nur in den Shownotes, setze ich dann.
Kommen die wichtigen Sachen.
Da kommen die Kino des, Filme des verborgenen Kinos Aspekte.
Oder du schneidest einfach den Filmteil nach vorne.
Mal schauen.
Mach. Gut, ich glaube, da haben wir alles. Oder hast du noch irgendwas über das Jahr zu sagen, was dir wichtig ist?
Boah. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass eher immer bessere Filme irgendwie rauskommen als immer schlechtere. Also ich muss sagen, so diese Tendenz von manchen Leuten, die dann sagen, ja, früher war das Kino viel, viel besser und alles, das kann ich irgendwie nicht unterschreiben. Ich finde eigentlich, es wird alles irgendwie, weil ich auch jemand bin, der gern Kino oder Filme schaut, die so, wie soll ich sagen, so ein bisschen reflektieren über Dinge, oft spannender finde, weil ich da auch selber mein eigenes Denken so ein bisschen darin immer finde, dass man so auch so ein bisschen mit diesem Hang irgendwie so Sachen ein bisschen zu übermäßig zu analysieren oder so, was vielleicht jetzt nicht unbedingt immer gut ist, aber zumindest ist das was ich immer spannend finde. Also auch so Sachen, dass man halt ambivalenter ein bisschen denkt in Filmen, mehrere Perspektiven bietet und so. Und ich habe das Gefühl irgendwie, dass Filme viel stärker, die jetzt rauskommen, einfach da einen viel, viel schlaueren Subtext oft mit drin haben als ältere Filme, die das einfach teilweise noch wie so mit dem Holzhammer einfach runterbeten, gewiss zu sagen. Also.
Ach. Ich glaube, es nimmt sich gar nicht so viel. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie unsere Perspektive ist.
Ja, klar. Aber ich sag mal so, als Lehrstück an sich, ohne dass du das jetzt von außen mitbringst, sind diese moderneren Filme natürlich besser, um es auch, sag ich mal, klar kann man sagen, die nehmen einem mehr ab dadurch, was dann wieder zum Faulsein einlädt, weil du nicht die Denkarbeit leisten musst, das aus einem bestimmten Blickwinkel zu betrachten, sondern die Perspektive schon im Film selbst angelegt ist. Ich find's trotzdem immer erfrischend, wenn ich wenn mich Filme dann auch auf Themen stoßen lassen, die ich davor gar nicht auf dem Schirm hatte durch sowas oder über mich, über Sachen reflektieren lassen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Es wird schwierig natürlich, ohne dass man jetzt ein genaues Beispiel nennt, über sowas zu sprechen, aber es hat alles was für und Gott, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den Satz logisch zu Ende bringe, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich meine, ganz kurz nochmal dazu. Ich glaube, einerseits ist das Ding, wenn wir viele ältere Filme schauen, ist dann eher das Problem, dass wir dann vielleicht auch gar nicht den ganzen Kontext verstehen, weil wir die Zeit nicht kennen und nicht nachvollziehen können. Ja. Ne, oder auch die Perspektive so nicht kennen. Das ist halt natürlich ein Ding, wenn du moderne Filme schaust, die haben halt eine moderne Perspektive, die behandeln Dinge, die uns gerade beschäftigen.
Ja.
Und wenn du dann meinetwegen einen älteren Film hast, der vielleicht damals relevante Themen irgendwie behandelt, dann ist das vielleicht aus heutiger Sicht schon wieder ein bisschen banal, weil wir es halt schon seit, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren tausendmal in anderer Form noch gehört haben. Und insofern finde ich es da ein bisschen unfair zu sagen, ah, das war damals vielleicht ein bisschen weniger clever oder schlau oder was. Ich glaube, das nimmt sich nicht so viel, die Perspektive ist dann nur eine. Und dieses, heutzutage sind die Filme schlechter, ist natürlich auch nur eine Frage der Perspektive. Wenn du jetzt natürlich so einen sehr US-Mainstream-zentrierten Blick hast und dir nur die Blockbuster anguckst, da verstehe ich schon die Idee, warum Leute sagen, ah, das wird immer schlechter. Mhm. Ne? Weil es eben mit diesem ganzen Marvel-Fokus, ob man die jetzt mag oder nicht, es ist schon sehr eingeschränkt, sehr limitiert, es ist wenig Abwechslung in dem ganzen Kram drin.
Ja, und, ja, auf jeden Fall. Also
das muss, also es hat ja auch drumherum das ganze Blockbuster-Kino beeinflusst, ja, ja, in so eine Richtung zu gehen oder es zumindest zu versuchen. Und da verstehe ich jeden, der sagt, ah, das war früher interessanter.
Ja.
Weil du früher schon allein mehr Abwechslung hattest, mehr verschiedene Titel, mehr Sachen probiert wurden. Und jetzt versuchen sie halt irgendwie Superhelden durchzudrücken.
Ja klar, es ist ja auch so, es kommt ja immer drauf an, ich rede natürlich auch nur aus meiner Blase heraus, sag ich mal.
Ja, klar.
Und meine Blase ist halt so, alles was irgendwie in Cannes läuft, was auf dem Locarno Filmfestival läuft, vielleicht irgendwie noch so Indie-Produktionen aus den USA, was vielleicht auf dem Sundance Filmfestival läuft oder so. Also alles fernab von Hollywood in der Regel. Eben außer dann so Sachen von so großen Regisseuren wie der neue Scorsese oder so, die dann ja aber trotzdem, wo man sich im Klaren ist, dass es ein bisschen was Anspruchsvolleres ist. Also klar, ich rede natürlich auch aus der Perspektive, aus der anderen Sicht her bin ich, also was die andere Perspektive, die mainstreamigere Perspektive betrifft, da kann ich auch nicht so viel mitreden, weil da gibt's ja auch dann schon relativ so viel subversives Zeug, das sich dann auch selber ein bisschen aufs Korn nimmt, in Frage stellt und da vielleicht auch ein bisschen was mittransportiert. Klar, da bin ich einfach, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, aber ich weiß schon, was du meinst.
Da verstehe ich halt, wenn Leute sagen, ah, das wird immer schlechter. Ja. Ne, ist halt die Frage, wie weit dein Einfluss quasi geht, also was alles in deine Blase kommt und was du da reinlässt. Ja. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was im japanischen Kino dieses Jahr passiert ist, geil. Mhm. Ne, wir haben neun Kodeeda, wir haben neun Miyazaki, wir haben neun Godzilla, wir haben neun Kitano, den ich noch nicht gesehen habe, der deswegen hier noch nicht relevant ist. Wir haben neun Mieke. Wir haben anderthalb Gakuryu Ishii-Filme bekommen. Da ist so viel krasses, geiles Zeug.
Ja.
Neun Anno.
Hm.
Na, also neun EY. Also die ganzen großen Regisseure Japans, die haben dieses Jahr alle gut abgeliefert.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass wir so gerade jetzt so ein bisschen durch Corona, glaube ich, auch so ein Überangebot an wirklich guten Filmen haben, weil die ganzen Regisseure ja so viele Filme auch noch in der Pipeline hatten, die davor erschienen wären, die aber noch nicht abgeschlossen werden konnten und die jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren alle so ein bisschen rausgespammt werden und du denkst, wow, da ist ein neuer hier von dem großen Regisseur und glaube ich, dass man jetzt gerade so ein bisschen auch verwöhnt ist, weil man so überschüttet wird mit gutem Zeug, also ich glaube, der Strang ist noch nicht abgerissen, bis das so ein bisschen ausläuft.
Ja, also wie gesagt, also wer mir erzählen möchte, dass dieses Jahr ein schlechtes Kinojahr war, dann tut mir das sehr leid. Also ja, zumindest aus Japan-Perspektive war es ein fantastisches Jahr. Also, aber da mache ich auch garantiert noch mal eine extra Folge mit einem Jahresrückblick. Ich nehme an, Rolf wird mir auch noch mal einen riesen umfänglichen Brief schreiben, wo er auf 12 A4 Seiten darlegt, was er alles gesehen hat. Er schaut ja doppelt so viel Filme wie ich. Da kommt sicherlich noch was. Ja. Aber ja, aus Japan-Perspektive war es ja fantastisch. Also da kann man nichts sagen. Und wie gesagt, jetzt bin ich noch gespannt auf den neuen Mieke und den neuen Kitano, die habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
Und wird auch gut sein. Der Mieke sieht halt nach ganz großem Quatsch aus.
Okay. Ja, klar, was sonst. Oh.
Ne? Genau. Und wird schon. Ich habe da keine Zweifel. Insofern, war glaube ich ein ganz solides
Jahr. Wenn du jetzt einen einzigen Titel, ob Serie, Film oder so nennen müsstest und sagst, jeder, der uns zuhört, muss auf jeden Fall diesen Titel schauen, wenn er jetzt auch die ganze Zeit sich denkt, das ist vielleicht nichts für mich und so.
Ja,
welchen Titel würdest du raushauen? Einfach spontan.
Das ist der Titel, den ich in der anderen Aufnahme als besten Film des Jahres gewählt habe und den ich jetzt hier ganz geschickt umgehe.
Ja, okay. Gut, dann sag ich.
Das kann ich dir gern hinterher noch separat erzählen.
Okay. Na, dann sag ich, schauen auf jeden Fall muss gewerden. Deutscher Satz. Mr. In Between, australische Serie, großartiges Ding.
Gut.
Dann machen wir die Klappe zu.
Geben wir zurück an die Sendezentrale oder bei dir ist wahrscheinlich Feierabend.
Ja, genau. Na dann, sage ich schon mal tschüss.
Tschüss.
Film Top 3: Remembering Every Night von Yui Kiyohara, Nanayo von Naomi Kawas, Glasses von Naoko Ogigami.
So, the first thing on the list here is movie. Plot, did you have any favorite movies this year or a movie that you watched for the first time this year?
Oh, I'm going to be the tastemaker here because this is kind of a cringe one to start off on, I'm not going to lie.
Right, cool.
So, my cringe favorite movie of the year, I know people are going to be listening to this absolutely wincing, but my favorite movie of the year actually ended up being Barbie.
That's I've heard a lot of good things. That's Greta Gerwig directed that, and she's a good-ass director, you know, so...
Yeah, it's just an example of how subjective movies can be in movie reviewing, because it was just a very personal thing to me. You know, I've spent, like, months of my life in Gynecology Awards, just, like, a whole mess of it. So, like, just a movie about basically the woman experience and stuff like that, it was just... Even though how commercial it was, and the movie was very... referential to how commercial it was very self-aware that it was just, you know, a movie about a doll brand basically, but the way it was directed, the way Greta Gerwig handled it was a really enjoyable experience, but also one that was, if you don't mind me saying, quite contemplative. I know how cheesy that sounds, but I did see good movies this year, and there's a lot of good movies I didn't see this year. So I didn't see things like Oppenheimer, I didn't see the new Godzilla movie, so just know that that's kind of my favorite movie out of a pool of movies I didn't really get an opportunity to see, so I'm starting it off on a very cringe note.
Very good. You mentioned Godzilla too being a good movie this year. I'm sure Michael, well, one of the Michaels will have something to say about that, because all I've seen on his Twitter is him complaining about people misinterpreting the message of Godzilla Minus One. So he'll be delighted to hear that. For me, I would say my favorite movie I've seen this year, at least the one that was most impactful for me, was Nope by Jordan Peele. We started watching Jordan Peele's movies last year. I had never seen Get Out or Us, and I absolutely loved them. Like, I heard that, like, a lot of people said that his movies kind of fall off after Get Out, and I completely disagree. I think Us is even better. I think it's a fantastic, fantastic movie. Real cerebral type of horror, and not, like, you know, kind of just the typical jump scares and gore kind of stuff. Like, I'm a little bit desensitized to that kind of jump scare and gore shit, because, you know, I grew up watching, like, Freddy Krueger when I was, like, 5 years old. Like, my mom says all the time, like, oh, like, I was an awful parent letting you watch those, but I love that stuff, but it takes something a little bit more cerebral to get to me, and I love them. Nope is definitely a bit of a departure from the horror tone of the first two, kind of, like, that's more in the sci-fi, and kind of has a weird tone of its own, like, it's this referential modern day kind of element to it. But I think Jordan Peele is such a good director and such a unique voice in that space that, although the movie itself, I guess, wasn't exactly my cup of tea, I still think it was something I was thinking about weeks and weeks later, and really, really looking forward to his next project and his project with Kojima, which I'm a very big fan of his work, and regret taking it so long for me to watch this stuff. We were actually going to go see Nope in the cinema as well too, but if you remember, that's the time where we actually adopted a dog around that time, so we couldn't go to the cinema to see it, so that ended up being, like, pushed into this year then, which I was just remembering, like, so it's kind of, like, you know, kind of coming full circle with getting the dog and everything, so I just thought I'd mention that.
I actually didn't remember about that. I forgot that was the movie we didn't get to see because of our little bundle of joy.
We were totally going to go see. I think we got to see the last one we got to see before. That was Sonic 2. And then that was the last one before the dog. And we had all the the stress and anxieties of sorting that out. So just movies weren't on the radar then.
Yeah.
Film 2023. Ja, das Jahr bei mir war nicht das Jahr der Filme. Das muss ich halt leider auch sagen. Irgendwie habe ich da voll das, also jetzt nicht voll das Interesse verloren, aber halt durchaus schaue ich weniger Filme an als in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Naja, wie dem auch sei. Ich bin, habe einfach irgendwie gerade keinen Bock mehr und es liegt nicht unbedingt, weil die Filme jetzt schlechter werden. Es gibt heute nichts mehr zu gucken. Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Vor allem, es gibt noch so viele Filme, die ich nachholen sollte, aber irgendwie habe ich gerade so gar keinen Bock drauf. Aber ja, bevor ich das weiter ausarte, ja, ich glaube, der einzige Film von 2023, den ich gesehen habe, war tatsächlich der Barbie-Film. Den fand ich grandios. Bis halt dieser ganze Kulturkrieg-Bullshit stattgefunden hat mit es ist Vogue, nein, es ist nicht Vogue, oh, es ist versehentlich Vogue, ah, whatever the fuck. Ich weiß nicht. Die ganze Diskussion um den Film hat einfach keinen Bock drauf gemacht, mich weiter mit dem Film zu beschäftigen. Aber ich hatte sehr viel Spaß damit, im Kino das zu sehen. Das war echt cool. Hat mir voll Spaß gemacht. Ryan Reynolds, Beste. I'm Just Ken hatte ich auch hin und wieder auch die ganze hatte ich auch hin und wieder in der Birne schwirren. Das war schon ganz cool. Ansonsten habe ich eigentlich nur super viel Stuff nachgeholt, wenn ich mich nicht irre. Also so First Watches hatte ich echt nicht allzu viele. Ich hatte eher so Rewatches. Ich war super froh, dass ich mal nichts zu verlieren gefunden habe auf DVD. Das habe ich voll gerne mit meinen Eltern geguckt. Mit Tim Robbins und Martin Lawrence. Was auch ein weirdes Duo ist, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja. War ganz... also in einer Sache ist das echt ein bisschen hart gealtert. Und zwar mit diesem... du musst dich nur anstrengen und dann kriegst du einen Job. Aspekt, was leider Gottes echt scheiße ist, wenn du das heutzutage irgendwie noch weiterbringen möchtest. Vor allem auch mit Racial Stereotypes und dies und das. Also, ja, es ist schon sehr so Yuppie 90s Comedy halt, ne? Mal halt schon lassen. Ja, klar. Oh, sonderbares Kino-Event, was halt für mich war, war tatsächlich Bruce Lee's Enter the Dragon zu sehen in im Kino. Beziehungsweise das ist ja nicht von Bruce Lee, vom Regisseur, sondern von Robert Klaus? Santa Claus? Keine Ahnung. Und der hat auch eine wilde Filmografie. Jesus Christ. Jim Carter. Der Typ hat Jim Carter gemacht. Der Typ hat Big Brawl gemacht mit Jackie Chan. Ach du Scheiße. Ja gut, okay. Ja, natürlich auch Game of Death mit Bruce Lee. Ja, Enter the Dragon fand ich echt super cool im Kino zu sehen. Das hatte echt eine schöne Stimmung. Nochmal liebe Grüße an das Studentische Filmkreis in Darmstadt. Ihr seid super, dass die überhaupt sowas im Programm aufnehmen und dann halt generell auch einfach so einen Film zeigen. Das finde ich echt, echt klasse. Da hat man einfach die Gelegenheit, eben solche älteren Filme halt nochmal auf der großen Leinwand nachzuholen, war halt im Programmkino, war ein etwas kleineres Saal, bisschen muckelig, aber super, also selbst wenn es sehr, sehr, also ziemlich witzige Momente gab, sagen wir mal, Momente im Filme, die eigentlich ernst genommen werden sollten, aber dann etwas unfreiwillig komisch wirken, es hatte schon seinen Charme, also das fand ich echt super, auch mit dem Publikum da zu sitzen, da das zu erleben. Ansonsten was, naja gut, ich habe tatsächlich eher, naja, was heißt eher, so hin und wieder auch Scheißfilme gesehen wie Mac and Me. Wie hieß das auf Deutsch nochmal? Mac and Me. Mick. Mick, mein Freund vom anderen Stern. Genau, das war dieser McDonald's advertised Film aus von 1988. Das war seltsam. Und da gibt's wohl einen japanischen Cut, wo das Kind von einem Polizisten erschossen wird. Irgendwie ganz seltsames Zeug. Ansonsten natürlich The Most Terrible Time in My Life. Super Film, super Film. Kann ich sehr empfehlen über wie hieß er nochmal? Also nicht Mike Hammer, sondern Maiku Hammer. War cool. Auch mit Masatoshi Nagase und mit Joe Shishido, der da auch auftaucht, und Shinya Tsukamoto ist natürlich auch dabei. So ein richtiger Drecksack. Ja, das war echt cool. Das hat mir voll Spaß gemacht zu gucken. Ansonsten, naja, Predator 2 habe ich nachgeholt, endlich. Hatte ich immer nur den ersten gesehen, aber den zweiten habe ich irgendwie immer geschoben. Und dann fängt das mit einem der brutalsten Drogenrazzien aller Zeiten an. Also Jesus Christ, das war so wirklich komplett übertrieben. Naja, super spaßiger Film, auch mit Danny Glover, der sich durchaus als Actionheld sich darzustellen weiß. Und zwar war echt cool, es hat Spaß gemacht. Prison on Fire natürlich nochmal gesehen, Kung Fu Panda, und ansonsten war es alles Rewatches. Ja, okay, Shriek habe ich noch gesehen, aber das war eher Frozen 2, Ralph Breaks the Internet, das war ein furchtbarer Filmabend, Jesus. Oh mein Gott, habe ich gekotzt bei diesem Film. Friday the 13th Part 2, ja, fand ich okay. Himmel und Huhn und Home on the Range natürlich auch. Bärenbrüder. Oh Mann. Oh Gott, das war auch ein Abend, ey. Mann. Was gibt's noch so interessantes an Filmen, was ich gesehen habe? Also ja, eben, 2023 habe ich nicht. Also ich habe eigentlich gar kein. Also außer dem Barbie-Film habe ich wirklich nichts von 2023 gesehen. Ist eigentlich blöd von mir. Weil unter anderem hätte ich auch John Wick 4. 4. 4. Ja, John Wick 4 noch nachholen können. Wait a sec. Ach, stimmt. Ich glaube, ich habe noch von 2023 noch diesen furchtbaren Pornhub-Doku gesehen. Money Shot. Ja. Das auf Netflix lief. Das war so ein Scheiß. Das war so eine furchtbare Doku, weil das so keine Position bezieht und wirklich viel zu oberflächlich den Skandal vom Pornhub ankratzt darüber, dass ohne Konsens Inhalte hochgeladen wurden von Frauen in Sexualakten, die ohne Konsens stattgefunden haben und unter anderem auch mit minderjährigen Frauen passiert sind. Also das ist echt so, also ich weiß nicht, irgendwie diese Doku hat versucht, so neutral wie möglich zu bleiben, um bloß nicht Pornhub anzupissen. Ja, das war so ein bisschen, ich meine, es war interessant, so die Performer zu hören, so was sie manchmal dazu zu sagen haben, aber ansonsten war das echt, es war echt total bescheuert, keine Ahnung, das hat null Stellung bezogen zu gar nichts und irgendwie wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, das ist sad, das ist halt traurig. Ach so, Devil May Cry Anime habe ich nachgeholt, genau. Das war cool, das hat voll Spaß gemacht. Shinjuku Triad Society war auch supi. Das sind halt echt sehr viele Rewatches. God damn. Das klingt jetzt echt ein bisschen uninteressant. Top Secret habe ich ja noch gesehen. Das ist ja der Debütfilm von Jerry Zucker und Jim Abrahams, die auch später das war nicht deren Debütfilm, oder? Nein. Halt. Ich saw by popularity. Release date earliest first. Nee, es war nicht deren Debütfilm. Deren Debütfilm war ja Airplane, beziehungsweise wie hieß das denn nochmal im Deutschen? Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, genau das war's. Also ja, Filmjahr war bei mir leider Gottes recht schwach. Weil ich echt irgendwie da gar keine, nicht wirklich Lust auf Filme hatte. Ja, okay, ich habe Brother für mich entdeckt von Takeshi Kitano. Das ist, glaube ich, so meine liebste Entdeckung aus diesem Jahr. Also auch mit Violent Cop und Boiling Point, obwohl ich eher ein Fan von Brother und Violent Cop bin. Also mein Gott, diese Filme sind absolut klasse. Heilige Scheiße. Oh Mann. Brother habe ich sogar Michael so ein bisschen darum gezwungen, das mit mir nochmal anzugucken, weil ich den Film wirklich, wirklich liebe. Also auch die Musik von Hisaishi, absolut klasse.
So, gut. Nächste Kategorie, wer will denn was aussuchen?
Fangen wir mal so, also ich glaube, die Katze muss relativ bald gehen. Was möchtest du noch?
Ich muss gleich weg in 2 Minuten.
Zu was kannst du noch etwas sagen?
Moment, in wie vielen Minuten?
In 5 ungefähr.
Dann lass uns doch die Filme besprechen, dann kannst du nämlich deine 5 Minuten darüber auslassen, was du gesehen hast. Das kann ja nicht so viel sein.
Bester Film dieses Jahr, den ich gesehen habe, ist First Slam Dunk, würde ich sagen.
Cool.
Das ist genau das, was es Anime und es ist genau das, was ihr denkt, was das ist, wenn ihr den Titel hört.
Ein Basketball?
Ja, der ist super.
Nein?
Genau, richtig. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Also ich würde sagen, ich glaube, der ist dieses Jahr erschienen,
ja,
oder?
Ja, der läuft doch.
In Deutschland,
der läuft hier auch noch im Kino regulär bei mir.
Ja, also der und John Wick 4, würde ich sagen, sind meine Lieblingsfilme des Jahres. Mit denen hatte ich sehr viel Spaß. Bei John Wick 4 im Kino war irgendwann einer von den beiden Menschen verwirrt, dass der Film noch nicht vorbei ist, weil der dachte, dass er so nach 2 Stunden vorbei sein wird. Und da steht doch 2 Stunden 40 auf der Seite. Der so, ja, ich habe gedacht, vielleicht ist der früher fertig. Hä? glaubst du, die lügen dich?
Genau, 40 Minuten fertig ist einfach.
Ich sage so, ja, hier, das sind die 10 Szenen, die wollt ihr nicht sehen, die schneiden wir jetzt einfach mal raus.
Entschuldigung, dass es hier so piepste. Ja.
Ich habe nichts gehört.
Gut. Dann
jetzt muss ich ja noch kurz hören, was eure sind.
Ja, okay. Dann vielleicht einfach mal Lisa.
Ich habe dieses Jahr auch gefühlt alles verpasst. Und deswegen muss ich leider sagen, dass ich den meisten Spaß mit Barbie hatte. Ich habe so viel gelacht im Kino. Also richtig viel.
Okay.
Der ist zwar auch super plakativ, aber ich habe auch richtig viel gelacht.
Ja.
Gesundheit.
Danke. Erzähl doch mal, warum ist der so lustig?
Weil es halt alles mega Plastik und mega überzeichnet ist. Und auch, es ist einfach, also ne, wenn man früher mit Barbies gespielt hat, dann kennt man diese ganzen Requisiten. Dann kennt man auch die weirde Barbie, die angemalt ist und geschnitten Haare hat, die natürlich auch vorkommt in diesem Film. So. Alle Szenen, die so in der realen Welt gespielt haben, waren nicht so ganz so lustig, aber Barbie und Ken reagieren dann halt wie Barbie und Ken und dann wird es schon ein bisschen lustiger. Also der Film hat halt einfach sehr viel gehabt, was ich für ein schönes Popcorn-Kino gebraucht habe. Und ja, das mehr brauchte ich da gar nicht.
Okay. Ja. Ja, für mich war da so ein bisschen das Problem. Ich meine, wir wissen ja alle so, letztes Jahr die beiden großen Hype-Filme, die mochte ich nicht so besonders.
Ja. Mhm. Klar.
Und dieses Jahr ist es mit den beiden Hype-Filmen noch viel schlimmer, denn die könnten mir nicht egaler sein.
Ich weiß gar nicht, was die großen Hype-Filme sind.
Also Barbie und Oppenheimer, ich habe überhaupt kein Interesse dran. Ne? Also Oppenheimer lief hier noch nicht mal, der kommt ja erst nächstes Jahr.
Aber, haben sich ja jetzt zu entschieden, dass sie den rausbringen.
Ja. Aber ich habe ja, also ich finde ja Nolan scheiße und das ist da auch noch so, ach komm, geh mir weg. Geh mir einfach weg mit dem Quatsch, habe ich keinen Bock
drauf. Ja, bei mir war es auch der und Regisseur, Barbie, dass ich gesagt habe, Oppenheimer benötige ich nicht unbedingt.
Das heißt nicht euer Lieblingsregisseur in der Kategorie nachher?
Nee.
Scheiß auf den
Namen.
Und Barbie, ich habe halt relativ viel drüber gelesen. Viele Leute lieben es, viele Leute finden es scheiße und die es scheiße finden, sind eher Leute, mit denen ich lieber nichts zu tun haben möchte.
Aber ja, der reizt mich einfach so gar nicht.
Das Problem ist halt, dass ich einfach viele Filme in diesem Jahr verpasst habe, weil sie entweder nur so zwei Wochen im Kunstkino liefen oder weil es halt bei mir nicht gepasst hat. Ne, zum Beispiel Tar habe ich verpasst, The Whale habe ich verpasst, Bo is Afraid habe ich verpasst, Past Lives, das sind alles so Sachen, wo ich genau weiß, die könnten mir super gut gefallen. Ich habe sie aber einfach noch nicht geschaut. Ne, wir haben gestern, habe ich es endlich hinbekommen, dass wir Frau im Nebel geguckt haben. Ich fand den ganz gut und Martin saß daneben und war motzig, weil der Film ihm nicht alles genau erklärt. So.
Also ich krieg ein bisschen Vietnam-Flashbacks, weil Anfang des Jahres war es bei mir genauso, als ich mit meiner Freundin im Kino war.
Ja. Ja, also ne, ich bin dann auch manchmal so, dass ich sage, okay, das sind einfach Sachen, das nehme ich jetzt hin, dass es alles ein bisschen wirr ist, aber ich vertraue drauf, dass mir irgendwie mehr Brutkrumen hingepackt werden. Und Martin hat halt auch so ein bisschen das Problem, dass er schaut halt nicht so viel asiatisches Kino und dann fällt das natürlich schwerer, irgendwie, sag ich mal, so rassistisch, wie es klingt, aber die Menschen auseinanderzuhalten. Ne, das hat man manchmal halt einfach, dass sich Menschen ähnlich sehen sozusagen und man die nicht gut auseinanderhalten kann. Und das hat er leider häufiger, so im asiatischen und auch afrikanischen Raum, so böse wie das klingt. Aber es ist halt nicht so die europäische, ich weiß, wie Gesichter aussehen, Norm. Und deswegen wurde es für ihn dann irgendwie noch ein bisschen schwieriger. Und es war leider sehr schade. Naja.
Ich will noch eure kurz hören. Nee, ist okay, ich will die nur kurz hören, weil ich jetzt weg muss. Deswegen würde ich würde einfach nur gerne wissen, was die sind. Oder wollt ihr das noch nicht einfach so sagen?
Na, ich meine, Lisa ist ja jetzt sowieso durch. Dann würde ich sagen, macht Nennert gerade weiter und mein weißt du sowieso.
Ja, stimmt, okay. Ja. Den könnte ich erraten, verrate ich dann aber nicht.
Ja. Auch ich habe es nicht so oft ins Kino geschafft, wie ich eigentlich wollte. Ich glaube, hätte ich Past Lives dieses Jahr gesehen, wäre es mit relativ großem Abstand und mit sehr großer Sicherheit Past Lives geworden. Aber dadurch, dass ich ihn nicht gesehen habe, leider nicht. Godzilla Minus One hatte ich eigentlich vorgehabt, aber der hat einen sehr, sehr, sehr begrenzten Kino-Release bei uns bekommen und lief in dem Kino, in das ich gehen wollte, nur an einem einzigen Tag. Und an genau diesem Tag hat es geschneit wie Sau und es hat minus 15 Grad gemacht. Habe ich gedacht, nee, sorry.
Und du hast noch gelesen, dass ich den Nationalisten
bin. Richtig, ja, habe ich gedacht, ja, nee. Ich vertraue dem alten Michael vielleicht nicht unbedingt. Napoleon wollte ich...
Ich mag ihn trotzdem. Ja,
Napoleon wollte ich eigentlich sehen, aber genau an dem Wochenende, als der rausgekommen ist und ich ihn sehen wollte, ist meine Freundin krank geworden und sie ist Geschichtelehrerin und alleine schon aus dem Aspekt möchte sie ihn unbedingt sehen. Ich dachte mir, es wäre jetzt ein bisschen arschig, wenn ich alleine ins Kino gehe. Aber
tschüss,
lieber...
Michael.
Ich sag dir noch, was mein Lieblingsfilm ist dieses Jahr. Gut, es ist The Killer von David Fincher.
Ah.
So, jetzt weißt du's. Jetzt kannst du gehen. Ciao, ciao. Und auch der lief eine Zeit lang hier im Kino, bevor er bei Netflix herausgekommen ist. Und ich habe ihn noch im Kino gesehen. Und ich habe relativ viel Spaß gehabt, weil ich mag Michael Fassbender echt ganz gerne als Schauspieler. Und er verkörpert die Figur dieses Killers einfach auch sehr, sehr gut. Und auch die Stationen, an die er sich abarbeiten muss, weil er seinen Auftrag verschissen hat, wenn man den so möchte. David Fincher macht etwas sehr, sehr Untypisches für sich, alleine schon in der visuellen Gestaltung. Dadurch, dass er auch sehr viel mit Handkamera arbeitet und dadurch auch so ein bisschen das Innenleben des Killers zeigt. Also wenn er bereit ist und so focused ist und seinen Auftrag erledigen möchte, dann ist alles unheimlich statisch. Die Farben, wo er rundherum sind, alles sehr kühl und entsättigt und widerlich. Während er auf seinem, ich nenne es mal, Rachefeldzug ist, ist alles unheimlich hektisch. Alles sehr, sehr dunkel auf einmal. Und wir auf eine Art und Weise und ja, gegen Ende hin wird es dann, ich nenne es mal Fincher-typischer. Also rein von der Story her und vom Aufbau her und davon, wie der Film ausschaut, könnte man eigentlich meinen, dass das ein Film von Steven Soderbergh ist. Okay. Aber von der Story her, wie dieser Film geschrieben ist, wie die Figuren geschrieben sind, merkt man, dass es ein Fincher-Film ist. Und das finde ich toll, weil ich bin ein großer, großer Fan von Fincher. Es gibt einen Film von ihm, den ich nicht mag. Alle anderen, die ich von ihm gesehen habe, mir fehlt ein einziger Film von ihm und das ist Benjamin Button. Alle anderen finde ich mindestens sehr, sehr gut, selbst Alien 3. Mhm.
Ach, Alien 3 ist prima.
Alien, ganz ehrlich, Alien, ich setze Alien 3 vor Aliens. Da fährt da fährt die Eisenbahn drüber. Könnt ihr mich hassen, so sehr ihr wollt. und alleine schon deswegen habe ich Bock gehabt. Und wie gesagt, Fincher, bei mir kann man nicht sonderlich viel falsch machen. Ich habe Mindhunters damals als Serie sehr, sehr gemocht. In meinen Augen immer noch die beste Netflix-Serie und ich trauere dem hinterher, dass sie nach zwei Staffeln gecancelt wurde. Aber ja, Mank habe ich vergessen, habe ich auch nicht gesehen, sorry. Da, gut, dann gibt es zwei Filme von Fincher, die ich nicht gesehen habe. Aber wie gesagt, ich habe halt einfach Bock gehabt, ich habe gesehen, Fincher, ich habe so lange von dir keinen Arm fühlen, den Film mehr gesehen. Gib's mir. Einfach wirklich so die Arme ausgestreckt und gesagt, pumpe mich voll mit deinem Zeug. Und ich habe Fincher erwartet, ich habe Fincher bekommen und ich bin mit einem sehr, sehr großen Lächeln aus dem Kinosaal gegangen.
Ich habe tatsächlich dieses Jahr mal wieder Fight Club gesehen. Ach, ich habe da immer noch keine richtige Meinung zu. Der nervt mich immens. Aber irgendwie ist er auch cool, aber er nervt mich. Aber vor allem nerven mich Leute, die den cool finden.
Weil sie ihn aus den falschen Gründen cool finden.
Ja, ja.
Das ist wie bei Pulp Fiction. Oder bei The Big Lebowski. Weißt du, das sind so diese 90er-Jahre-Kultfilme, wo die Leute verstehen einfach nicht die Message dahinter.
Mackerfilme.
Ja.
Würde ich sie nennen.
Ja.
Erzähl uns von deinem besten Film dieses Jahr.
Ach, von meinem? Na gut, ich wollte nur gerade anmerken, ich habe auch noch keinen schlechten Fincher-Film gesehen. Also ich meine, den Benjamin Button habe ich damals im Kino gesehen. Seitdem nicht mehr. Möchte ich, glaube ich, auch nicht, aber das ist schon okay. War damals, glaube ich, in Ordnung. Aber ja, damit ich nicht immer nur über Japan-Kram rede, möchte ich zwei Filme erwähnen. Nämlich auch, ich habe ja auch zwei, drei amerikanische Filme gesehen. Eigentlich so zwei erwähnenswerte. Mit denen hatte ich beide großen Spaß. Einen davon fand doch nicht so großartig. Nämlich den neuen Mission Impossible. Ja, ja. Aber hatte ich viel Spaß dran, außer mit den Leuten, die da mit mir im Kino waren. Die waren zum Kotzen, die sollen bitte alle schlimme Dinge erfahren. Aber einer, wo wir uns vielleicht einiger sind, ist natürlich John Wick Nummer 4.
Habe ich nicht gesehen.
Der kam ja bei uns sehr, sehr spät. Ja, der ist halt sehr, sehr lang. Ne, der geht ja auch 170 Minuten. Und die Geschichte ist sehr, sehr dünn. Und es ist eigentlich die ganze Zeit nur vollkommen abstruse Action und das ist aber auch das, was man eigentlich möchte und vor allem das, was dieser Film eigentlich auch bringen muss, denn er versucht ja eigentlich wieder seine Freiheit zu kriegen und wir wissen ja, er hat das ja irgendwann schon mal gemacht, indem er irgendwie, keine Ahnung, wie viele tausend Leute umgebracht hat und dementsprechend muss das ja in diesem Film dann wieder geschehen und das geschieht halt und das ist wundervoll. Und macht einen riesen Spaß und da kann man nicht viel Schlechtes drüber sagen, außer man hasst halt Action, denn dann hat man da definitiv zu viel von und dann möchte man das vielleicht nicht, aber darüber hinaus hat Japan dieses Jahr filmtechnisch ganz fantastisch abgeliefert, da war so viel grandioser Scheiß bei und ich hatte schon relativ früh Anfang des Jahres so ein paar Filme gesehen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das könnte vielleicht der beste des Jahres sein. Da ist natürlich auch hier der Shin Kamen Rider dabei, den ich ganz, ganz großartig finde. Oder ja, keine Ahnung, was hat man? Ganz viele. Wir hatten ja auch hier den neuen Miyazaki, der vielleicht in einer anderen Kategorie auftaucht. Und natürlich war Godzilla mit großer Spannung erwartet und dann ein klein bisschen politisch zu daneben, um jetzt irgendwie da mitspielen zu können. Und abgesehen davon hat eben der beste Regisseur der Welt einen neuen Film gemacht, erschien ja Tsukamoto. Der heißt jetzt auf Englisch Shadow of Fire und ist ein Nachkriegs-Road-Movie, das zur Hälfte in einer Wohnung spielt. So abstrus das klingen mag, ja, schreckliche Nachkriegsgeschehnisse aus der Perspektive eines kleinen Jungen, der eine Pistole mit sich herumträgt und der trifft eben auf diverse Gestalten und erlebt Dinge, die ein Kind nicht erleben sollte. Und es ist alles wie immer ganz großartig, sehr stimmungsvoll, sehr deprimierend und schlimm. Und ich habe den Film gesehen mit einer folgenden Talkrunde des Regisseurs und ich habe hinterher noch ein Autogramm von ihm bekommen. Ich habe mich bei ihm bedankt für diesen wunderbaren Film und für die vielen anderen wunderbaren Filme und er saß da an seinem Tischchen und hat sich verbeugt und ist dabei fast mit dem Kopf durch die Tischplatte gekrochen und das war ganz liebreizend.
Weil es so toll war, dass ein Geitschigen gesagt hat, du machst so tolle Filme.
Naja, ich meine, der ist ja schon nicht der große Regisseur. Hm. Ich meine, bis neulich hat er mit seinen Filmen nicht überleben können. So, na, der musste noch andere Arbeiten machen. Und ja, ich glaube, der freut sich einfach, wenn Leute kommen und sagen, dass sie sein Zeug wirklich gut finden. Na, und das war ganz, also muss der, glaube ich, der netteste Mensch der Welt sein. Also ohne Übertreibung. Na. Wenn du da so die Interviews und so weiter hörst, ist wunderbar. Und dann macht er so komische Filme. Und ist wieder ganz toll, aber diesmal halt mehr Drama als irgendwie komische Metallmutanten. Ne? Ja, großartig. Hatte ich viel, viel Freude dran. Werde ich mir bestimmt auch noch 3 bis 5 Mal im Kino ansehen müssen. Und dann, ja, aber das war abzusehen, dass das mein Film des Jahres wird. Ich habe auch den neuen Kitano noch nicht gesehen. Da habe ich auch ein bisschen gemischte Sachen drüber gehört. Ich glaube, da werde ich viel Spaß mit haben. Halt schwule Samurai, was will man mehr?
Schwule Cowboys.
Und dann habe ich aber auch, ja, ist ja das Gleiche. Ne?
Ja, der neue, so der neue Film von Pedro Almodovar hat ja schwule Cowboys.
Ah, siehste, ist im Prinzip das Gleiche. ja, aber genau, großer Spaß. Hier den Slam Dunk hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, weil das für mich noch so ein 2022er Film war, obwohl ich den auch erst im Januar gesehen habe, aber auch ganz großartig. Aber ja, war ein sehr, sehr gutes Jahr fürs japanische Kino und im Vergleich dazu gab es natürlich den schlechtesten Film des Jahres aus Hollywood, und zwar den Super Mario Bros. Film. Was für eine gequälte Scheiße. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, dass dieser Film so schlecht ist, wie ihn die Kritiker machen und die Fans, die dastehen, sagen, ja, Kritiker haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, denn es ist ein wirklicher Scheißfilm.
Ich fand den okay. Die beiden Sonic-Filme sind für mich um einiges besser, aber
viel besser.
Viel besser. Aber ich fand den nicht so schlimm. Ich war schon enttäuscht am Ende, aber ich fand den okay.
Der alte Mario Bros. Film ist eindeutig der bessere.
Pff, nee, sorry, nein.
Nicht als Adaption, aber als Film ist der eindeutig besser. Nein, selbst
das nicht.
doch. Aber das ist eine andere Podcast-Folge, die jetzt wahrscheinlich schon erschienen ist, mit unserem lieben Timo dabei. Großer Spaß. Gut, aber dann sind wir gleich mit den Filmen durch.